herzlich willkommen zum Nebensprechen, der Podcast über Dinge aus dem Alltag, der Telekommunikation und den Unterhaltungsmedien.
Ja, ich habe jetzt das Intro hier zum dritten Mal eingespielt und nehme jetzt zum dritten Mal meine paar Worte hier auf. Also es funktioniert super, mal so ein Jahr nicht gepodcastet oder fast ein Jahr nicht gepodcastet oder kein Personal Podcast, kein Podcast alleine gemacht und es hakt völlig aus. Ich muss sagen, ich bin nicht mehr ganz so frisch, ich habe gerade schon etwas länger mit Menschen gesprochen und bin krank, angeschlagen und generell nicht so ganz fit. Deswegen halte ich mich jetzt kurz, weil ich habe mich gerade in Worten verloren. Der Killer eines jeden Podcasts, dieses betretene Schweigen. Die Frage ist, was erzähle ich euch jetzt noch oder nochmal, weil ich habe ja gerade schon dreimal gesprochen, aber war mit der Aufnahme nicht zufrieden. Ich möchte diesen Personal Podcast ein wenig reaktivieren, denn es werden demnächst oder es passieren Dinge, die sich auf mein Leben auswirken. Aufgrund des Coronavirus. Das hat Auswirkungen auf mein Leben, auf euer Leben, auf unser aller Leben. In welchem Maße weiß ich noch nicht. Wie ich damit umgehe, weiß ich in Teilen oder stelle ich mir zumindest mal so vor, in Teilen. Und ich möchte das hier so ein bisschen als Aufarbeitung und vielleicht auch so als kleines Update einrichten, also ich hätte das ganz gern einfach so. Und was soll sich da besser eignen wie mein ehemaliger Personal Podcast, den ich ja doch schon länger nicht bespielt habe. Und ich habe so ein paar Ideen, ich habe viele Gedanken zu der Thematik und würde einfach versuchen, in nächster Zeit häufiger mal hier ein paar Worte aufzunehmen. Und zu sagen, wie es mir so geht, was mich so beschäftigt zu der Thematik und vielleicht auch die ein oder andere Idee äußern, wie man sich die Zeit vertreiben kann. Gegenwärtig ist ja noch einiges möglich an Freizeitbeschäftigung, wobei das klingt falsch. Man soll soziale Kontakte meiden, aber zumindest mal draußen spazieren gehen und ein bisschen sportliche Aktivitäten sind wohl noch erlaubt. Fakt ist, wir müssen uns einschränken. Oder wir sollen uns einschränken, wir müssen uns einschränken. Das ist auch das Vernünftigste und Solidarischste, was wir im Moment tun können, ohne großen Aufwand. Wer natürlich sich da mehr engagieren möchte, kann das gerne tun. Wer noch mehr Kapazitäten hat. Aber wie gesagt, ich möchte das hier so ein bisschen festhalten, was mich so beschäftigt, was mich so bewegt und vielleicht auch als kleines Tagebuch für mich, für die Zukunft, die wir hoffentlich alle haben, so festhalten und dann vielleicht in einem Jahr oder mal reinhören, wie sich das Ganze so entwickelt hat und was passiert ist. Das ist so das Ziel. Ich bin nicht alleine in der Position oder in der Situation, dass ich mir Sorgen mache und Gedanken mache. Und ich habe mich da heute Abend mit Lars, Martin und Peter unterhalten. Es war ein sehr schönes Gespräch, es war ein sehr langes Gespräch, es war ein sehr angenehmes Gespräch. Wir haben alle mal so unsere Gedanken geteilt. Es war viel Input, viel Output. Und deswegen bin ich jetzt auch relativ müde, weil es doch sehr anstrengend war und weil mich die ganzen Sachen doch arg beschäftigen. Und das Gespräch haben wir aufgenommen als Crossover. Wir wissen noch nicht, wer das alles veröffentlichen wird und wo es veröffentlicht wird, aber das lasse ich euch wissen. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Protagonisten, die hier dabei gewesen sind, also den Lars, den Martin und den Peter. Und wie gesagt, es war ein schönes Gespräch. Das haben wir mitgeschnitten, weil wir sind der Meinung, dass dieser Austausch sicherlich auch anderen helfen kann und wir hatten sehr viel Freude, es hat uns gut getan und wir hoffen, ihr könnt davon einiges mitnehmen und wie gesagt, es wird jetzt, auch wenn der Anlass nicht so toller ist, hier im Nebensprechen dann doch schon wieder regelmäßig die ein oder andere Aufnahme geben. Und dann schauen wir mal, was die Dinge so bringen und ob sich das, was ich mir vorstelle, vielleicht dadurch bewältigen lässt. Ist das das richtige Wort? Naja, umsetzen lässt, dass es für mich so ein kleines bisschen eine Art Tagebuch ist und mich ja den Umgang mit der Situation irgendwie lehrt oder mir den Umgang erleichtert. Es ist für mich neu, ist glaube ich für uns alle neu. Keiner hat bisher sowas erlebt und ich hoffe, dass wir das auch nicht nochmal erleben müssen und wir das so gut wie möglich überstehen. Aber jetzt zu dem Gespräch mit Martin, Peter und Lars. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, bis die Tage. Tschüss!
Intro!
Düdel, 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 düdel. Ding, ding. Darf man das mit dem Intro dann drin lassen?
ja, also ich mache jetzt das Intro, okay? Düdel, 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 ding, ding.
Einen guten Abend. Es ist der 16. März 2020 und heute wurde bekannt, dass die Bundesregierung offenbar einen Lockdown der gesamten Republik infolge des Coronavirus oder des Coronavirus-Bekämpfungsmaßnahmenplans vorgenommen hat. Wir sind mittendrin in einer Pandemie. Das Coronavirus zieht um die Welt und wir als Gesellschaft versuchen, dem irgendwie gerecht zu werden. Es gibt zurzeit keine Medikamente dagegen, es gibt keine Impfung dagegen. Wir können im Prinzip nur durch unsere Verhalten eine Verbreitung verlangsamen. Aufhalten werden wir sie eh nicht mehr können, aber wir können die Verbreitung verlangsamen, um das Gesundheitssystem nicht zu überstrapazieren. Das ist das, was uns seit Tagen erzählt wird. Wir versuchen damit zu leben. Und wir haben uns heute gedacht, wir erzählen uns mal gegenseitig, wie sich das so anfühlt. Und wir sind in dem Fall der Ralf vom Nebensprechen. Hallo Ralf.
Guten Abend.
Der Peter vom Botenstoff-Podcast. Hallo Peter.
Guten Abend.
Und der Lars, genannt Sastikel von Auf Distanz. Namen Lars.
Schönen guten Abend allerseits.
Und wo du gerade redest, Lars, erzähl doch bitte einmal kurz, wie sich das, diese Situation für dich gerade anfühlt.
Ja, wie viel Zeit habt ihr? Also, was mir so...
Hab nicht mehr vor heute.
Okay, also was mir die Tage immer wieder durch den Kopf geht, ist, dass auch wenn ich über 40 bin, ich tatsächlich auf eine Situation stoße, die ich in meinem Leben so überhaupt auch nur ansatzweise noch nicht erlebt habe. Und was dann so ein kleines böses Stimmchen in mir sagt, ist, dass die Apokalypse, dass ich erwartet hatte, dass die Apokalypse sich irgendwie anders anfühlt und dass draußen keine Zombies sind und alles ist irgendwie anders als gedacht. Aber um ein bisschen auf den Boden zurückzukommen, letzte Woche, als das so ein bisschen Gas gegeben hat, das war so für mich, fing das so Dienstag, Mittwoch an, dann kam am Donnerstag der Sendegarten, wo wir auch schon ein bisschen über diese Pandemie gesprochen haben. Da war ich selber so mit meinen Gefühlen total überfordert dazu, weil ich auf der einen Seite irgendwie grundentspannt bin, das kann ich gleich noch erklären, wo das herkommt, da bin ich mit meinen Gedanken inzwischen ein bisschen weiter. Und auf der anderen Seite mir aber über, ja, insbesondere ein paar ältere und kränkelnde Verwandte ziemlich Sorgen gemacht habe. Und irgendwie gab es dann am Freitag nach dem Sendegarten, also jetzt vor ein paar Tagen, so die ersten großen Einschränkungen, dass bekannt gegeben worden ist, Schulen werden geschlossen und dies und das. Und das hat bei mir so einen großen Erdungseffekt gehabt, dass ich mehr wusste, woran ich persönlich irgendwie bin. Was ich gerade noch gesagt habe, eine Sache muss ich ihm erklären. Ich arbeite so oder so ziemlich viel im Homeoffice, also von zu Hause. Das heißt, die Einschränkung oder die Änderung meines täglichen Lebens sind im Moment kaum messbar. Das ist eine sehr eigenartige Lage, dass ich genau weiß, dass da draußen eine ganze Menge vor sich geht und auf der anderen Seite ich sie in meinem Alltag aber im Prinzip noch nicht wiederfinde. Und so war dann eben, als ich im Sendegarten gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich lebe gerade irgendwie sorglos und habe die Sorge, dass ich mir zu wenig Sorgen mache. Das ist inzwischen so ein bisschen angekommen, dass ich sage, okay, ich sorge mich insbesondere eben um ein paar Verwandte, die eben den Risikogruppen angehören, die also krank sind oder alt und krank. Und das hatte so jetzt in den letzten Tagen, insbesondere am Wochenende, einen ziemlich starken Einfluss, da ein paar Sachen zu organisieren und auch eine Veranstaltung abzusagen innerhalb meiner Familie und so weiter. Ja, und ansonsten war heute zum Beispiel für mich hier im Homeoffice ein ganz normaler Tag, wobei ich das natürlich da draußen sehr stark verfolge, was da vor sich geht und dass weiter immer noch Dinge heruntergefahren werden und man sieht Reaktionen und weiß nicht genau, ob man da jetzt Überreaktionen beobachtet, wie also diese Hamsterkäufe oder ob man das selber auch so tun sollte oder was auch immer und diesem Kram verweigere ich mich aber, weil ich das für hochgradig unsozial finde, dann anderen Leuten die Dinge wegzukaufen. Ja. Aber das erstmal als ersten Monolog von mir.
Dann gib doch den Staffelstab einfach mal weiter an den Ralf.
Da ist er. Ja, ich habe jetzt aufmerksam zugehört und habe so ein bisschen versucht, Parallelen zu ziehen. Ich habe das Thema, ja, wie wahrscheinlich die meisten von uns, über den Jahreswechsel so am Rande verfolgt und auch so ein bisschen ignoriert und, naja, wie man das halt so macht, wenn es bald weg ist, vielleicht auch ein bisschen belächelt und habe aber dann, wo sich durch diese, ja, ich sag mal Podcast-Blase, in der ich mich befinde, wo dann halt auch wirklich so die ersten Informationspodcasts kamen und Nachrichten, dass man das doch ernst zu nehmen hat, habe ich das doch ein bisschen ernster genommen und dann halt auch erstmal so richtig verstanden, was das für uns bedeuten kann. Und wir sind jetzt so circa 2-3 Wochen weiter, was es für uns jetzt auch schon bedeutet. Ich bin normalerweise, also wir kennen uns ja alle persönlich, haben uns schon mal getroffen, mal unterhalten. Ich bin ja eigentlich ein sehr rationaler Mensch und sehr realistisch. Und ich muss ehrlich sagen, bei diesem Thema habe ich Angst. Ich will jetzt nicht sagen hysterisch gewesen für einen Moment, aber doch schon übertrieben ängstlich für meine Verhältnisse und auch aufgeregt, weil ich nicht so ganz abschätzen konnte, was passiert denn jetzt bei uns demnächst. Und seit dem Wochenende ist es irgendwie deutlich besser geworden. Ich weiß nicht, woran es liegt, ich kann das nicht so ganz festmachen. Aber es sind so die Kleinigkeiten. Ich habe dadurch ich halt so ein bisschen gut informiert war über so einen NDR-Info-Podcast, wo wir sicherlich nochmal drauf zu sprechen kommen, wo eigentlich für mich klar war, wo die Reise hingeht, habe ich Vorbereitungen getroffen. Ich habe jetzt zum Beispiel keine Hamsterkäufe gemacht, aber gezielt 2-3 Mal etwas mehr eingekauft wie sonst, dass ich zumindest mal hier zu Hause Lebensmittel habe. Denn in meinem Single-Haushalt, wo ich auch, wie Lars das sagt, so eine Situation eigentlich noch nie erlebt habe, in meinem Single-Haushalt sind so Nahrungsmittel maximal für eine Woche da. Wenn es hochkommt, 9 Tage, lass es 10 sein, wenn man noch ein bisschen irgendwas improvisiert. Ich habe noch nie ich war noch nie in der Gelegenheit, irgendwie planen zu müssen, was kann ich essen, was habe ich da, wie lange komme ich hin, weil für mich immer die Möglichkeit besteht, rauszugehen und Dinge zu kaufen, worauf ich Lust habe und ich mich nicht einschränken muss, dass ich 3-mal die Woche, 4-mal die Woche einkaufen gehen kann. Und das ist jetzt so ein Punkt, wo ich sage, da musste ich mal für mich reagieren. Und seitdem ich da so einen kleinen Lebensmittelvorrat habe, geht es mir auch ein bisschen besser, weil wenn es jetzt wirklich passiert, jemand von meinen Kollegen ruft an und sagt, hier, pass mal auf, wir haben jemand bei uns im Kollegium, der ist jetzt krank und du musst jetzt 2 Wochen zu Hause bleiben, dann möchte ich nicht erst anfangen, einkaufen zu müssen. Und so wie sich die Lage gerade entwickelt, kann das ja durchaus relativ zeitnah passieren, dass so ein Anruf kommt. Und was macht man dann? Ja, und Ja, ich bin auch besorgt um natürlich mich, das muss ich sagen. Wäre da jetzt nicht so ganz, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand nicht zuerst an sich denkt, auch wenn das manchmal in dem Kontext vielleicht falsch wirkt. Aber ich bin besorgt um mich. Was macht das mit mir? Ich gehöre zu einer Risikogruppe, wenn es auch nur leicht ist, als leichter Asthmatiker. Aber was macht es mit mir, wenn es mich erwischt? Dann natürlich die Familie, die Freunde, vor allem voran die Großeltern und Verwandten, die halt schon ein bisschen älter sind und auch Freunde, die älter sind. Und die Kollegen und eigentlich alle anderen auch, was macht das mit uns? Was macht das mit uns als Gesellschaft? Und wann kriegen wir das einigermaßen in den Griff, dass wir wieder zur Normalität übergehen können? Und wie, das klingt jetzt irgendwie so weit, also es ist surreal, wie viele Opfer werden wir bis dahin beklagen in diesem Kontext? Wir hatten ja so eine Situation noch nie. Und das sind halt alles so Sachen, die mich so die letzte Zeit beschäftigt haben. Einen Punkt habe ich mir hier noch notiert für mich. In dieser Zeit krank zu sein, ist auch nochmal eine ganz besondere Erfahrung, wie schräg man mit einmal angeguckt wird, wenn man in der Öffentlichkeit hustet oder mal niest. Ich meine, wir haben die Erkältungszeit regulär. Aber was ist, wenn es keine Erkältung ist? Was ist, wenn ich jetzt tatsächlich mir diesen Virus irgendwie eingefangen habe durch Arbeiten draußen oder durch einen Kaffee trinken oder ein Brötchen essen irgendwo bei einem Bäcker, was ja doch die letzte Zeit auch nochmal vorgekommen ist. Was ist, wenn ich mir diesen Virus eingefangen habe und der ist zum Beispiel nicht positiv getestet oder negativ getestet bei mir und ich schleppe den jetzt schon die ganze Zeit mit mir rum und verteile den weiter unbewusst. Also das sind alles so Dinge, die mich in letzter Zeit beschäftigt haben und auch noch ein Stück beschäftigen werden. Und ich denke, da kommt noch das eine oder andere dazu. Aber ich will jetzt gar nicht so weit gehen. Ich habe mir da schon viele Gedanken dazu gemacht. Ich denke, das Gespräch wird sich da sicherlich noch ein bisschen entwickeln. Und ich würde den Staffelstab einfach mal ganz, ganz frech weitergeben an den Peter.
Okay, dann übernehme ich den an dieser Stelle mal. Für mich persönlich hat es vor allem zwei Aspekte. Einmal das ganz Persönliche für mich selbst. Bei mir ist es so, dass ich meinen alten Job gekündigt habe zum Monatsende, Ende März. Und jetzt eigentlich gerade sowieso im Urlaub bin und mir den April auch noch freigenommen habe, um im Mai dann einen neuen Job anzufangen. Und ich habe mir das ganz wunderbar ausgemalt. 2 Monate frei. Das wird super. Ich kann ein bisschen durch die Gegend reisen. Ich kann Freunde besuchen, das Leben genießen und ein bisschen runterfahren. Nur war eigentlich nicht mein Plan, dass alles runterfährt nebenher um mich herum. Sondern eigentlich wollte ich das vor allem machen und eben so ein bisschen reisen können und das Leben genießen. Und diesen Plan macht Corona jetzt doch ziemlich deutlich einen Strich durch die Rechnung. Was ich sehr schade finde, weil das ja auch eine Sache ist, also sich so einen längeren Zeitraum frei nehmen, das ist im Berufsleben ja gar nicht so einfach. Das geht eigentlich vor allem zwischen 2 Jobs. Ja, aber gut, das ist mein persönliches Schicksal, mit dem ich aber trotzdem leben kann. Das ist jetzt ja nichts, macht mich nicht unbedingt fertig, ist für mich ein bisschen blödes Timing. Aber es hat schon auch noch weitere Folgen. Mein neuer Job, den ich ab Mai machen will, ist etwas völlig anderes. Da werde oder würde ich in einem Whisky-Laden arbeiten, wo ich Tastings gebe. Und dieser Laden ist jetzt eben auch betroffen von den Geschäftsschließungen. Und das ist schon eine ziemlich heftige Sache. Also da kriege ich jetzt aus erster Hand mit, was das eben auch für so einen Einzelhandel bedeutet, der daran hängt, dass zum einen Leute zum Einkaufen kommen, aber auch, dass Leute zu Tastings kommen. Und allein am letzten Wochenende haben wir da über 50 Absagen gehabt. Und es ist einfach völlig unklar, wie lange dieser Zustand weitergeht und was passiert. Also Was passiert seitens der Politik? Welche finanziellen Hilfen wird es da geben? wie lange kann so ein Zustand überbrückt werden? Also das ist, betrifft mich an der Stelle da dann auch auf einmal sehr direkt. Das ist der eine Aspekt. Das andere ist, dass sowohl meine Freundin als auch mein Bruder im medizinischen Bereich arbeiten. Meine Freundin in einer HNO-Praxis. Da hat Corona auch, finde ich, einen ganz interessanten Aspekt eigentlich oder Effekt. Man könnte jetzt meinen, dass die überrannt werden von Leuten, aber tatsächlich ist es so, dass in der Praxis auffallend wenig los ist. Wer ernsthaft erkrankt ist, geht eher wahrscheinlich zum Hausarzt oder direkt Lungenfacharzt und nicht in eine HNO-Praxis. Und so ist es tatsächlich. Aktuell gehen nur die Leute zu Ärztinnen und Ärzten, die wirklich dahin müssen. Was einerseits ganz gut ist und ja, vielleicht unserem Gesundheitssystem insgesamt auch gut tun würde, wenn sich das so ein bisschen hält und Leute eben zum Arzt gehen, weil sie müssen und nicht, weil es passt oder warum auch immer. Ja, und bei meinem Bruder ist die Situation noch mal eine völlig andere. Der ist Anästhesist in einem Krankenhaus und dieses Krankenhaus hat jetzt heute angefangen, eine Fieberambulanz neu aufzubauen und haben eben Leute dafür gesucht, die sich im Prinzip freiwillig melden, da an vorderster Front sich zu kümmern um das, was kommen wird, vermutlich. Und das ist tatsächlich ein sehr merkwürdiges Gefühl, weil sich das für mich wirklich so ein bisschen anfühlt, als würde mein Bruder sich da jetzt eben an die vorderste Front begeben. Also italienische Ärzte sprechen da schon immer wieder von kriegsähnlichen Zuständen und das gibt mir dann schon eben zu denken, wie das da ablaufen wird. Wobei der Chef meines Bruders sagt, der ist da eben ausgestattet mit Atemmasken und Schutzkleidung und ich weiß nicht was. Also der Chef sagt, mein Bruder ist aktuell von allen im Team der am besten Geschützte, weil er da an vorderster Front ist. Aber die Folgen für Krankenhäuser sind einfach jetzt auch schon enorm. Also rationierte Masken, die benutzt werden dürfen, nur so und so viele am Tag oder für die und die Prozedur darf gar keine Maske mehr benutzt werden, weil man die aufbewahren muss für dringendere Fälle und sowas. Das ist schon eine ganz schön gruselige Sache.
Ja, der Umgang mit Mangel auch, den kennen wir gar nicht in dem Sinne. Zu unseren Lebzeiten hat es das nicht gegeben, stimmt. Bisher.
Ja.
Ja, das ist auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, wobei auf Lebensmittel und so Kram verzichten, das kennen wir gar nicht. Das ist auch so ein Punkt. Oder auf irgendwelche anderen Waren. Ne? Das macht man sich gar nicht so bewusst.
Nein, der Überfluss oder die ständige Verfügbarkeit ist ja eigentlich das, was uns seit, ich weiß nicht, 40 Jahren, 50 Jahren begleitet. Also der Osten des Landes hat dann noch andere Erinnerungen, denke ich. Also leere Regale ist für uns hier im Westen tatsächlich komplett ungewohnt. Außer vielleicht an Weihnachten oder vor Feiertagen, wenn dann da auch diese Hamsterkäufe stattfinden, weil die Verwandtschaft kommt und man meint, man müsste da wer weiß was bieten. Aber in der ehemaligen DDR waren ja leere Regale durchaus nicht so ungewöhnlich. Und wir haben heute tatsächlich am Mittagstisch auch so ein bisschen rustikalen Humor gezeigt, dass wir gesagt haben, das ist demnächst so, wegen dem Klopapier, wenn man dann weiß, die Drogerie X hat gerade eine Lieferung bekommen, dass das dann per Mundpropaganda durch die Straße geht und dann geht man dahin. Und das sind so Geschichten, die wurden mir erzählt aus der DDR, wenn irgendwo eine Lieferung gewesen ist, dass sich das dann ganz schnell rumgesprochen hat und dann niemand musste dafür Werbung machen. Es war ganz klar, da ist irgendwie eine Lieferung, was war es? Nehmen wir Bananen, das ist das klassische Beispiel, angekommen. Aber ja, schon alleine sich da so Witze zu machen, bedeutet ja, ist ja schon ein Zeichen. Ne? Man möchte da irgendwie einen anderen Umgang als nur ängstlich damit umgehen. Ich kann das, was ihr gesagt habt, total gut verstehen, weil es mir ähnlich geht. Ich habe das auch zunächst mal am Anfang des Jahres als eine Entwicklung wahrgenommen, naja, da ist irgendwas, da ist so ein Münchner Autozulieferteilehersteller und in dem Dunstkreis ist irgendwas gewesen oder so, ja, und dann hat das wurde, war ja auch irgendwie eingefangen und schien irgendwie bewältigt zu sein, aber dann drehte sich sozusagen die Wahrnehmung und spätestens seit Ende Februar bin ich auch sehr aufmerksam, was diese ganze Entwicklung angeht. Hab aber tatsächlich, ich glaube, erst vor 14 Tagen für mich selber so ein richtiges Problembewusstsein entwickelt. Also bis dahin war das eher so das Problem irgendwo. Und dieses Virus ist im Land, ja, aber nicht jetzt hier bei mir. Es ist zwar in Nordrhein-Westfalen, aber im Westen und ich sitze hier ganz im Osten. Das hat erst auch einen langen Weg zurückzulegen, bis ich dann mal in die örtliche Statistik geschaut habe und da stehen tatsächlich Fälle drin. Also es ist nicht mehr weg, es ist da und es wird auch jeden treffen. Das sind zumindest die Prognosen. Die Frage ist nur, wann und wie schwer. Wir können hoffen, dass uns das nicht zu hart trifft, aber es ist halt nur eine Hoffnung, man weiß es nicht. Ich versuche tatsächlich jetzt von mir aus Distanz zu halten. Fällt mir relativ leicht, weil ich ohnehin kein so großer also im Normalfall hänge ich den Leuten nicht so am Körper. Ich mag auch nicht, wenn mir jemand so nahe kommt, auch am Supermarkt, an der Kasse oder so, im Normalfall schon nicht. Möchte ich immer gerne mindestens eine Wagenlänge Abstand haben. Ich weiß, dass das bei Podcaster-Treffen anders aussieht. Da habe ich auch jeden im Arm, weil ich irgendwie anders, weiß nicht, das ist eine andere Situation. Aber im Normalfall kann ich sehr gut mit der Distanz umgehen. Von daher fühle ich mich jetzt gerade nicht irgendwie großartig eingeschränkt oder verändert. Aber der Gedanke ist einfach da und zwar nicht mehr lustigerweise der Gedanke, ich könnte den Virus irgendwie bekommen. Natürlich möchte ich mich schützen, aber ich denke tatsächlich, vielleicht habe ich ihn ja schon und ich will ihn nicht weitergeben. Das hat sich tatsächlich nochmal so ein bisschen umgedreht irgendwie. Ich hoffe, ehrlich gesagt, mein Optimismus kommt daher, dass ich denke, lange genug gesund durchhalten und auf eine Impfung hoffen und dann vielleicht das Immunsystem über eine Impfung schulen, sodass es dann damit klarkommt, wenn die Infektion tatsächlich vorbeikommt. Keine Ahnung, ob diese Idee aufgeht. Weiß nicht. Eine echte Angst? Eine richtige Angst habe ich bisher zum Glück nicht gespürt. Weißt du, Ralf, wo sich die Angst hin fokussiert hat für dich?
Fokussiert. Was meinst du damit, woher sie kommt oder wo ich denke, dass sie herkommt oder auf was sie sich bezieht? Meinst du das damit?
Ja, ist es die Angst ums eigene Leben, also um die eigene Existenz, dass sich dieses Virus tötet, beispielsweise, ganz platt gesagt.
Auch.
Oder ist es
auch,
eher die also Angst, das, dass...
Also ich denke, also ohne das jetzt egoistisch zu meinen, ich habe es ja vorhin schon mal so aufgezählt, also in erster Linie die eigene Gesundheit, dann die der Verwandten, dann die der Freunde, also so in dieser Abstufung Menschen, die einem nahestehen. Und aber auch, ich mache mir Sorgen um alle anderen, um uns, um unser Land, unsere Gesellschaft oder ich meine, das ist ja jetzt nicht nur, dass es Deutschland betrifft, es ist ja eigentlich Zentraleuropa, hat ja gerade so ein massives Problem. Wie schaffen wir das? Können wir das schaffen? Wie schaffen wir das? Also können wir diese Aufgabe bewältigen mit den Maßnahmen, die jetzt, wo die zeitliche Einordnung teilweise umstritten ist, ob diese Maßnahmen was nützen und unsere persönliche Einschränkung, die wir jetzt der eine mehr oder weniger sich da auflastet, können wir damit das wirklich dieses Problem zeitlich verschleppen, was anders ist es ja nicht, dass das unser Gesundheitssystem tragen kann. Also es sind dann halt wirklich so auch von der Angst ums eigene Leben, um die eigene Gesundheit und um die der Verwandten und nahestehenden Menschen, Freunde etc., dann wirklich halt auch auf die nächsthöhere Ebene, schaffen wir das als Gesellschaft, kriegen wir das hin. Ich denke, wir bewegen uns alle in einem identischen Dunstkreis, wo die Leute drauf achten, was sie tun und viel verzichten im Moment. Ich bin heute durch die Stadt gefahren, wo ich beim Arzt war, und da standen halt Jugendliche dicht gedrängt in einer Gruppe von so zehn Leuten an der Straßenbahnhaltestelle, wie als wenn halt das Leben, ne, einfach weitergeht, ohne dass irgendwas ist.
Ja.
Oder dass irgendwo Partys gefeiert werden am letzten Wochenende, oder man nutzt die freie Zeit, um sich mit Freunden zu treffen und also irgendwie, ne, die Freizeitgestaltung halt einfach anders mal zu nutzen. Und aber überhaupt nicht weiter zu denken, was man damit eigentlich tut. Und ich denke, das ist so eigentlich diese Angst, die alles so, also das ist nur nicht ein Punkt, sondern alles irgendwie, was da gerade auf uns einbricht.
Also die Beobachtung, die mit den Verball.
Später.
Das bitte. Waren jetzt zu viele auf einmal.
Peter, bitte.
Martin, du darfst. Ach so, ich soll. Okay. in dem Zusammenhang mit den Verhaltensweisen habe ich auch noch einen, fand ich ganz interessanten Tipp heute gelesen. Im Prinzip, die meisten Leute verhalten sich etwas anders, und zwar nach dem Motto, dass sie sich nicht anstecken wollen. Sinnvoller wäre es, dass sich alle Leute so verhalten, dass sie andere nicht anstecken wollen. Also, dass man vom Verhalten her letztlich so tut, als wäre man selber schon infiziert, hält aber bewusst den Abstand zu anderen Leuten. Und das würde dann auch dazu führen, dass zum Beispiel auch private Kontakte eher noch wirklich abgesagt werden und sowas nicht geschieht. Und das ist vielleicht das sinnvollere Vorgehen, um die Pandemie noch etwas einzugrenzen.
Mhm. Was ich ergänzen wollte, war, dass ich die Beobachtung, die Ralf geschildert hat, dass zwischen der Welt, die ich so per Twitter und im direkten Austausch oder so wahrnehme, und der Welt, die ich hier draußen in der Umgebung sehe, tatsächlich auch so einen eklatanten Unterschied wahrnehme. Ich bin heute zur Arbeit gefahren. Wir haben noch kein Homeoffice irgendwie eingerichtet. Ich weiß nicht, ob es noch kommen wird. Also ich gehe erstmal davon aus, dass ich auch die nächsten Tage ins Büro fahren werde, und hatte eigentlich erwartet, dass die Straßen menschenleer sind irgendwie, weil ja keine Schule ist und viele auch zu Hause bleiben können. Nichts davon. Die Straßen waren voll. Und auch ich habe so Menschengruppen gesehen, und auch auf der Arbeit selber, Kolleginnen und Kollegen dicht gedrängt, wo ich dann auch sagte, ihr müsst doch 2 Meter Abstand halten, das wisst ihr doch. Ach ja, da wurde noch so gewitzelt, ja, der Typ ist ja kürzer als 2 Meter, das reicht ja dann, wenn ich das irgendwie, also da wurde die Körperlänge genommen, um dann das Maß irgendwie zu definieren. Also alles witzig, aber eigentlich komplett unsinnig. Das habe ich alles nicht so richtig begriffen, und Ich fühle mich so ein bisschen da als so ein Geisterfahrer, weil ich tatsächlich Abstand halte von den Kolleginnen und Kollegen, und aber erlebe, dass das von anderen überhaupt nicht so gemacht wird. Heute war wieder so eine Arbeitsgruppe, die haben zu viert oder zu fünft in so einem winzigen Raum gesessen, wo ich auch gedacht habe, informiert ihr euch nicht bitte? Aber die Krönung war dann, als ich heute Morgen den Sprecher, auch den Professor vom Robert-Koch-Institut bei seinem täglichen Update hörte, wo er dann auch sagte, bitte vermeiden Sie, jetzt Corona-Partys zu feiern. Weil es tatsächlich Menschen gibt, die sagen, ach, die Clubs sind zu, dann kommt alle zu mir, wir feiern bei mir die Party. Und da bin ich komplett sprachlos. Ich verstehe nicht, warum Menschen das Problem nicht verstehen. Das ist... begreife ich nicht.
Ich glaube, dass viele, wie soll ich das sagen, ohne dass es beleidigend klingt, ich glaube, viele sind so optimistisch, naiv, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, die denken halt einfach, ach, mich wird es schon nicht treffen, wie bei vielen anderen Dingen auch. Vielleicht ist es halt bei mir nicht so schlimm. Es gibt ja diese milden Verläufe. Ich habe zum Beispiel vorhin zufällig ein Video gefunden von dem Thomas Sattelberger. Der ist mittlerweile wohl Mitglied des Bundestages oder was oder irgendwie, und hat sich jetzt auch bei einem Kollegen infiziert. Der gibt halt jetzt jeden Tag per Video so ein Update. Das sieht aus wie das blühende Leben. So, und das wirkt jetzt, ja, ist ganz harmlos, wenn es mir auch so geht. Ja, ist ja, ne, ist ja nur leichte Grippesymptome, hört man immer. Was ist, wenn es das nicht ist? Viele Fälle, die dann beatmet werden müssen, darum geht es ja, die wirklich intensiv betreut werden müssen, dass sie überleben können, auch junge Menschen, und die dann halt aufgrund der Menge, die es gibt, gar nicht mehr betreut werden können. Viele machen sich das gar nicht bewusst. Also ich weiß nicht, habt ihr die Berichterstattung aus Italien zufällig verfolgt?
Oh ja.
Ja, also, oh ja. Ja, ich habe einen Beitrag gelesen und habe mir gedacht, alter Freund, wenn uns das erwartet, dann haben wir hier wirklich ein richtiges Problem. Ja. Und wir waren, was sind wir, Italien und voraus, 9 Tage?
Ja,
oder Italien ist uns 9 Tage voraus, so rum. Wir sind 9 Tage hinterher. Wo ich dann so gedacht habe, Anfang letzter Woche, wo dieser Arzt da berichtet hat, dass die mittlerweile entscheiden, wer leben darf und wer nicht. Da habe ich so gedacht, okay, das ist jetzt nächste Woche Montag, Dienstag, Mittwoch, wenn das dann bei uns diese Zustände hat. Ich möchte das nicht erleben. Und ich möchte eigentlich niemand diese Last irgendwie auf die Schultern legen, also gerade die Ärzte, die dann entscheiden müssen, wer leben darf und wer nicht. Ich glaube, die werden ihres Lebens nicht mehr froh, wenn die das einmal haben tun müssen. Weil ich glaube, das macht man nicht so einfach und das steckt man auch nicht so einfach weg. Das ist eigentlich, das ist auch das, was mich so erschüttert an dieser Geschichte, dass es solche Ausmaße annimmt.
Ja, ich habe gerade so
ein komplettes Problem an der Sache ist, ja.
Also mein Gedankenbeispiel war gerade, ich fahre mit einem Reisebus, wo 80 Leute drin sitzen. Und ich weiß genau, 20% kommen nicht wieder zurück. Das ist wirklich, das ist schon wirklich gruselig.
Also ich finde es sehr, sehr anschaulich.
Ein weiteres Problem an der Sache. Ich wünsche mir den kleinen grünen Knopf, den man drücken kann, um eine Redeabsicht ankündigen zu können oder sowas. Lars, du darfst.
Nee, mach mal weiter, Peter, und danach übergibst du einfach an mich.
Okay. ein großes Problem an der Sache ist ja auch, dass es ja nicht so, also es ist ja nicht so, als würde dank Corona nichts anderes mehr passieren, als wären alle Krebskranken geheilt, als würde es keine Autounfälle mehr geben und so weiter.
Schön wär's.
Das ist auch das, was, ja, richtig. Aber das Gesundheitssystem muss eben irgendwie am Laufen gehalten werden, um sich auch um andere Fälle noch kümmern zu können. Und das ist irgendwie bei manchen Leuten auch außen vor gelassen. Es geht eben nicht nur um die Leute, die Corona haben. Es geht auch um Leute, die andere Erkrankungen haben. Und auch insofern sollte man überlegen zurzeit, wenn man sein Leben einschränkt. Man kann gerne Waldspaziergänge machen, ob es jetzt die richtige Zeit ist, mit dem Mountainbike endlich mal auszuprobieren, diesen schwierigen Sprung zu meistern. das ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt.
Ja, ja,
gut. Und dahingehend habe ich heute gelesen, gibt es sogar Überlegungen, natürlich eher in anderen Ländern, zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuführen. Autobahntempo 100, Landstraße 80 statt 30. Einfach um da auch die Zahl der Verletzten zu reduzieren, um damit das Gesundheitssystem zu entlasten.
Und das kann man dann auch langfristig beibehalten. Also
das wäre auch so eine leise Hoffnung, die ich dabei dann auch noch hätte. Aber wahrscheinlich wird es genau deswegen in Deutschland nicht passieren.
Ja, aber mal ganz ehrlich, wir sind jetzt an einem Punkt, ich kretsch gerade rein, obwohl Lars noch was sagen wollte, wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo wir uns wirklich mal an Dinge halten müssen und nicht immer nur diese Empfehlungen haben. Das ist ganz interessant, was es halt jetzt auch mit uns als Gesellschaft macht, weil wir haben noch nie solche Auflagen erlebt. Ich kenne das gar nicht und ich bin wahrscheinlich hier der Jüngste in der Runde. Davon gehe ich zumindest mal aus. Das wird noch interessant.
Hast du uns gerade
also alt noch, genannt? Ich habe in der Schule noch geschätzt. Die rein Tuberkulose-Untersuchung, wo wir einfach durchleuchtet wurden, ob wir das wollten oder nicht, da wurde gar nicht nachgefragt. Und diese Impfung, wo man so mit so einem Messerchen in der Schulter so reingeritzt hat. Was war das denn noch?
Ich wollte gerade fragen, die Pockenimpfung.
Pocken, ja. Polio, nee, Pocken war das, nee, genau, Pocken, ja. Polio auch, also Pocken, dann, da gab es da den Zuckerwürfel. Also so, sagen wir mal so, staatliche Zwangsmaßnahmen wie du musst dich durchleuchten lassen, du musst diese Impfung annehmen und so weiter, habe ich noch erlebt und das hat ja, aber dann irgendwann ist ja quasi die Freiheit des Einzelnen noch wichtiger genommen worden und die Unverletzlichkeit des Körpers, deswegen gibt es das ja so gar nicht mehr. Ich glaube, jetzt gibt es wieder eine verpflichtende Masernimpfung, aber die ist relativ neu. Ja, Zwangsmaßnahmen.
Genau, die wird es geben. Ich glaube, ab nächstem Jahr die verpflichtende Masernimpfung. Und das war jetzt auch so ein bisschen Ironie der Geschichte. Die Demo der Impfgegner gegen die Masernimpfpflicht ist abgesagt worden aufgrund des Coronavirus.
Ja.
Tja,
Ironie,
machst genau, du nichts. Ironie.
Nee. Was machen denn die Impfgegner, also wenn es tatsächlich eine Impfung gegen Corona gibt? Na gut.
Das ist eine interessante Frage, ja.
Also wir hatten ja jetzt so ein paar Sachen mit der Überlastung des Gesundheitssystems angesprochen und so weiter, dass das es zu vermeiden gilt. Das ist ja im Moment dieser Flatten the Curve Hashtag sozusagen. Das heißt, wenn wir also jetzt die Geschwindigkeit der Ausbreitung niedrig halten, dass man eben unter der Kapazitätsgrenze des Gesundheitssystems bleibt. Ich finde, dass es eigentlich anschaulicher kaum geht. Möchte da aber so, weil gerade habt ihr so ein bisschen über Unverständnis geäußert, über Menschen, denen ihr begegnet seid, die ihr gesehen habt. Für mich war so der absolute Fassungslosigkeit-Moment gestern Nachmittag, wo ich mit einer Tante sprach, selber nun jetzt nicht gerade jüngstes Baujahr, die also sehr vehement eben sagte, dass die ganzen Maßnahmen im Moment die Gesellschaft kaputt machen und die Geschäfte kaputt machen und alles kaputt machen und dass das sowieso alles übertrieben ist und großer Blödsinn. Wenn man jetzt noch ein bisschen, wenn ich jetzt einen Fakt sage, dann knallen die Sicherungen durch. Diese Frau hat einen Sohn, der vor, ich glaube, 3 oder 4 Wochen ungefähr muss es gewesen sein, eine Krebsdiagnose bekommen hat. Dieser Mann braucht das Gesundheitssystem und er wird es dringend brauchen zu einem gewissen Punkt. Es ist unumgänglich, dass man sich um diesen Menschen kümmert. Und seine Mutter peilt nicht, um was es geht bei diesem ganzen Thema. Und sie will da auch nicht wirklich drüber reden, sondern die verleugnet die Realität und sagt, es macht die Gesellschaft kaputt und damit basta. Und natürlich gehe ich hier hin, obwohl ich nicht hier sein sollte. Also ich hatte gestern einen etwas streitbaren Nachmittag, der mich auch sehr runtergezogen hat, weil es wurde eben eine Familienfeier abgesagt und die Leute sind da trotzdem aufgelaufen. Also es sollte eigentlich bei einer Gastronomie eine größere Feier stattfinden, die wurde abgesagt und dann sind die Leute halt bei, ich sag's mal einfach so, bei meinen Eltern zu Hause aufgelaufen. Zwar nicht alle, aber einige. Und das war nicht die Idee. Ich sag's einfach, was ich glaube ich im Sendegarten auch schon gesagt habe, mein Vater ist totale Risikogruppe. Total. Diese Feier wurde nicht ohne Grund abgesagt. Und ich habe mich so aufgeregt. Ich verstehe das immer noch nicht. Und das macht mich auch so wütend, diese Gedankenlosigkeit, wenn sie dann sagt, ja, mir doch egal. Ja, aber es geht eben auch um die Perspektive um andere. Wenn sie sagt, ja, Gott, soll ich schon nicht kriegen und wenn ich es kriege, macht es mir doch nichts aus. Ja, sorry, aber es geht um andere Menschen. Man hat an der Stelle doch eine Verantwortung für andere Menschen. Um das geht's doch jetzt die ganze Zeit. Und dieses Konzept, dass wir diese Kurve abflachen, das ist nicht schwer zu verstehen. Das ist auch keine Esoterik, das ist auch kein Bullshit, sondern das ist ganz einfache Mathematik. Ich krieg's einfach nicht auf die Kette, wie man so argumentieren kann, wie diese Dame da gestern. Das macht mich total fassungslos.
Ja.
Plus also eins.
Mehr
kann man dazu nicht sagen.
Zu dem Flatten the Curve habe ich eine Aussage eines 9-jährigen Kindes oder so gehört. Es ist ganz einfach. in die Krankenhausbetten können die Leute immer nur nacheinander und nicht gleichzeitig.
Ja, sehr, sehr gut.
Verstanden. Ja. Auf den Punkt.
Einfach, ne? Geht's nicht. Ne?
So. Und ich meine, da muss ich sagen, also wenn das Kind das versteht, dann sollte das eigentlich jeder Erwachsene auch verstehen. Das Problem ist, glaube ich, das ist so ein bisschen wie diese Bedrohung durch Nuklearunfälle oder so. Wir sehen es nicht. Also es ist, wir sehen es dann, wenn wir betroffen sind, also wenn der Hals anfängt zu kratzen oder womöglich das Atmen schwerfällt, dann wissen wir, was los ist. Bis dahin ist es so diffus irgendwie. Es könnte auch nicht. Ich weiß, in meiner Stadt gibt es 2, 3 Fälle. Also ist das Virus irgendwo hier im Stadtgebiet? War ich schon mal da? War ich nicht da? Keine Ahnung. Das ist so ein unsichtbarer Gegner. Den man eigentlich nur ausweichen kann durch Maßnahmen. Man kann sich eigentlich nur verbergen davor, weil er zum Glück nicht weit springen kann. Das ist unsere Stärke sozusagen. Es kann nicht weit durch die Luft hüpfen von einem zum anderen. Und wenn wir diese Luftbrücke, diesen Airgap, oder Luftbrücke ist ja genau falsch, also diese Nichtbrücke, wenn wir das aufrechterhalten, dann kommen wir schon ziemlich weit. Aber das ist wahrscheinlich das Problem. Das ist wahrscheinlich auch das Problem, was die Tante da getrieben hat. Das Risiko. Risikoeinschätzung ist ja sowieso eine Wissenschaft für sich, sonst würden ja nicht alle Menschen so viel Lotto spielen. Also wir wissen, wie selten das ist, dass ein Gewinner gewinnt, aber trotzdem gehen alle regelmäßig oder viele regelmäßig zu den Lotterien und zahlen ein in der Hoffnung, dann doch irgendwann mal derjenige Glückliche zu sein.
Ja, in diesem Falle nicht, ne?
Die Frage ist, welche Wahrscheinlichkeit ist höher, ne? Corona zu bekommen.
Also ich habe jetzt tatsächlich einen Experten im Ohr, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wer es war, war es Herr Kikuli gestern Abend bei Anne Will, der sagte, am Ende haben es mal alle gehabt. Also wir werden, wahrscheinlich wird es jeder einmal durchgemacht haben. Mit der Chance, es zu überstehen mit 80% oder daran schwer zu erkranken mit 20% oder daran zu sterben mit, was weiß ich, 5 oder, also kommt ja nicht hin, dann wären wir bei 105%. Aber mit einer geringen, noch relativ geringen Wahrscheinlichkeit, es nicht zu überleben. Aber am Ende wird es jeder gehabt haben, ist seine These gewesen. Deswegen sage ich, ich wünsche mir sehr, dass es eine Impfung gibt. Aber soweit ich das verstanden habe, sind die zwar schon sehr weit und für Impfmittelentwicklung unglaublich, schnell. Dennoch wird es bis ins Jahr 2021 dauern, bis man etwas verfügbar hat.
Ja.
Das ist das, was ich so gehört habe.
Deswegen müssen wir Zeit gewinnen.
So. Und wir hatten gerade schon mal Italien angesprochen. Es gibt von der Berliner Morgenpost, ihr kennt wahrscheinlich diese Karte. Die Berliner Morgenpost hat also den Coronavirus-Monitor online. Da kann man Deutschland oder europaweit oder weltweit also Zahlen sich anschauen, und das ist visualisiert in Kringeln, in so einer Scheibe. Und wenn die also komplett rot ist, dann sagt eben die Größe der Scheibe die Anzahl der Infektionen an. Dann gibt es von der Mitte aus also einen weiteren nach innen einen Kringel, der Anteil, der inzwischen die Krankheit überstanden hat, also geheilt ist gewissermaßen. Und es gibt da drin noch wieder einen Punkt, der also Todesfälle anzeigt. Und man kann eben diese Dinger anklicken und kann dann eben auch sich die Zahlen dazu anschauen, aufgrund derer diese Kringel eben die Größen berechnet werden. Und da siehst du sehr genau, was Italien für ein Problem hat. Also dieser schwarze Punkt in der Mitte, der ist im Verhältnis viel größer als anderswo. Und wenn man sich die absoluten Zahlen dazu eben anguckt, dann sieht man doch, dass die Mortalitätsrate, die Sterblichkeitsrate sehr viel höher ist. Und das ist genau das, was man eben vermeiden will, dass man außerhalb dieser Kapazität des Gesundheitssystems operieren muss. Dass man sagt, ja, wir können das noch bewältigen und alle Leute sauber beatmen und uns um alle Leute vernünftig kümmern. Und dann bleibt diese Zahl eben niedriger. Und es ist eben ich finde, es ist nicht schwer zu verstehen. Und auch wenn wir hier draußen Normalität scheinbar haben, draußen hier der Straßenverkehr ist da, ist es ein bisschen ruhiger gewesen, weil es kein Verkehr zur Schule gab hier. Aber ansonsten wirkte das hier wie ein ganz normaler Tag. Und das werden wir auch eine ganze Weile lang noch so erleben, dass es irgendwie normal aussieht. Weil hoffentlich möglichst wenige Leute das überhaupt irgendwie zu packen kriegen, zumindest auf einen Schlag. Und das ist auch noch so ein Ding, was mir im Kopf herumspukt. Angenommen, wir kriegen das einigermaßen sauber gewuppt und wir bleiben unter dieser Kapazitätsgrenze und alles ist irgendwie einigermaßen glimpflich abgegangen. Es wird auch so genug Opfer geben und das ist, ich finde das auch wirklich schlimm. Aber angenommen, man hat es jetzt so weit bewältigt und konnte die Zahlen auf ein Minimum halten, dann wird es am Ende mit Sicherheit Leute geben, ja und wofür jetzt die ganze Panik, die diese Frage stellen, ist doch nichts passiert.
Ja.
Es war doch alles gar nicht so schlimm. Warum sollten wir denn zu Hause bleiben? Das wird passieren. Da rieche ich mich im Voraus schon drüber auf. Ich weiß, das ist Blödsinn.
Ich verstehe den Ansatz. Wenn ich mir jetzt diese Karte angucke, da ist ja unten dieser Schieberegler. Wenn ich das richtig gedeutet habe, hat sich die Zahl seit Freitag verdoppelt. Ich bin bei Zahlen immer so ein bisschen skeptisch, wenn es keine offiziellen Zahlen sind. Ich weiß nicht, wo die Berliner Morgenpost da ihre Werte hernimmt. Weil ich habe mir jetzt schon verschiedene Seiten angeguckt und es ist immer irgendwo ein anderes Ergebnis. Das finde ich ganz interessant. Zum Beispiel, ich habe jetzt, weil es mich betrifft, Baden-Württemberg angeguckt. Angeblich wären 7 Personen geheilt. Jetzt habe ich letzte Woche bei uns, wir haben hier im Landkreis eine Lungenspezialklinik. Dort sind 8 Leute eingeliefert, von denen 6 Leute als gesund entlassen worden sind. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass wir kleiner Landkreis in dem großen Land Baden-Württemberg oder im großen Bundesland, dass wir 6 von 7 nur geheilt hätten. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Rest von Baden-Württemberg da keine Erfolge erzielt hat. Also irgendwie, ich finde die Zahlen... Also ich finde diese Karte nicht schlecht, aber ich weiß nicht so recht, was ich von dem Wahrheitsgehalt halten soll. Das macht mich ein bisschen nachdenklich im Moment. Ich weiß nicht, was nutzt ihr denn für Informationsquellen?
Also die Zahlen der Berliner Morgenpost werden in einem Artikel bei Heise Online auch erklärt und dort wird es als eine der aktuellsten Quellen genannt. Das Robert-Koch-Institut hängt demnach noch ein bisschen her wegen des Meldesystems, weil durch den Aufbau mit den Bundesländern gibt es halt so einen etwas blöden Prozess, wie die Zahlen dann alle durchgemeldet werden, teilweise noch mit Fax und die werden dann wieder eingetippt und alle für ein Blödsinn. Die Berliner Morgenpost, wenn ich das alles richtig wahrgenommen habe, fragt die Zahlen aktiv ab. Das heißt, die sind im Moment ein bisschen schneller als das Robert-Koch-Institut, scheinen aber im Großen und Ganzen, wenn man dann 2 Tage später oder so die dann aktuellen Daten vom Robert-Koch-Institut auf den gleichen Tag legt, ziemlich gut zu stimmen. Also von daher ist das im Moment eine meiner Hauptquellen, weil scheint am frischesten zu sein. Ich hatte jetzt gerade aber nicht so ganz verstanden, welches Problem hattest du mit den Zahlen in Baden-Württemberg? Das habe ich, glaube ich,
Nicht ganz durchblickt. Also die Zahl, ich habe gerade nochmal auf der offiziellen Seite von Baden-Württemberg geguckt. Die Zahl stimmt, es sind wohl 1105 Fälle, aber dass nur 7 geheilt sind, das ist für mich so eine Sache, die erschließt sich mir nicht, wenn in der Spezialklinik bei uns im Landkreis schon 6 Personen allein geheilt worden sind. Das stand letzte Woche in der örtlichen Presse bei uns. Und Baden-Württemberg ist ja nicht nur Landkreis Heilbronn, sondern deutlich größer. Ja? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir 6 Leute heilen und der Rest von Baden-Württemberg 1 Person. Also irgendwie weiß ich nicht, was ich von dieser Zahl halten soll. Die ist mir, also sie wirkt unglaubwürdig auf diese Art und Weise.
Ich schätze, dass das eine Definitionsfrage ist. Die eine, dass du eben, die Krise überstanden hast. Der Mensch ist aus der Krise raus, Fieber ist runter, muss nicht mehr beatmet werden und was weiß ich. Aber bis dann endgültig die Krankheit eben raus ist oder vielleicht der Virus auch nicht mehr war, nachweisbar. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo dann, wo, wie jetzt die Definition für die Wiedergesund-Sparte bei der Berliner Morgenpost ist. Es ist mit Sicherheit irgendwo erklärt, aber ich schätze, dass in irgendwie einem dieser Punkte die Abweichung begründet sein wird.
Ja, das erschließt sich mir. Das verstehe ich. Soweit habe ich nicht gedacht, dass ja viele Leute auch in die häusliche Isolation danach noch entlassen werden, wenn sie zwar, also sie werden nicht mehr beatmet, aber sie sind auch noch nicht richtig gesund.
Ja.
Soweit habe ich nicht gedacht. Das ist wohl wahr. Aber ich finde das interessant. Übers Wochenende hat sich da Scheiß auf Deutsch gesagt verdoppelt. Stellt sich mir die nächste Frage, man darf ja so Statistiken auch mal gern hinterfragen. Wie misst man das? Haben die tatsächlich übers Wochenende 3000 Tests gemacht oder 3600 in dem Fall? Das ist halt auch so eine Sache, wie handeln wir das? Ich meine, da muss ja rund um die Uhr jemand arbeiten und Tests machen. Das ist ja, also, ist schon krass.
Ja. Und wir sind.
Deswegen, es wirkt so unwirklich. Ne?
Ja, also gegenüber dem, was Südkorea zum Beispiel macht, Aufwand an Testinfrastruktur, ist das ja noch sehr wenig. Also
bei uns hat heute die zentrale Stelle in Heilbronn eröffnet, wo keiner weiß, wo sie ist, damit keiner hinfährt und sich testen lassen will. So als Vorsichtsmaßnahme. Weil die Leute halt auch panisch sind und wie gesagt, ich bin gerade selber erkältet, also ich hoffe, dass es eine Erkältung ist. Wenn sich dann die Symptome etwas decken, dann denkt man auch ganz schnell anders drüber. Und im angrenzenden Landkreis, da haben die diese zentrale Abstrichstelle schon eine Woche oder 10 Tage. Die ist sehr gut angekommen und die haben jetzt auch ein Drive-In eröffnet. Aber du darfst dort nur hinkommen, wenn du eine Anordnung eines Arztes hast.
Ja,
hoffentlich halten sich die Leute dran.
Aber jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, wenn ich jetzt zu so einem Test gegangen bin und bekomme das Ergebnis, du hast es nicht, und gehe dann, was weiß ich, am Nachmittag, also morgens bekomme ich das Ergebnis, gehe nachmittags irgendwo hin und packe irgendwas an und fasse mir anschließend an die Nase und sammle mir dann den Virus ein. Das ist doch, ich kann doch vormittags negativ getestet sein und mich nachmittags infizieren. Das ist doch immer nur ein totales jetzt, Blitz, also ein zeitliches Blitzlicht.
Ja klar, aber besser kriegst du es halt nicht.
Meinst du, wir müssen uns diese ganzen Zahlen, was war das? Irgendein Experte hat das gestern oder vor heute bis auf die letzte, also es war irgendwie eine fünfstellige Zahl und bis auf die letzte Ziffer, ob es jetzt 93 oder 94 ist, das ist doch Augenwischerei in dem Moment. Also so exakt wird man das ja nie hinkriegen. Von daher ist es mehr oder weniger doch ein ich sehe natürlich, dass der Kringel von Italien größer ist als der von, was weiß ich, irgendwo anders halt, Deutschland beispielsweise. Und ich sehe, wenn ich nach China gucke, ist überwiegend grün. Also alle geheilt. Ja. Ist das jetzt.
Wir sind Zahlen aus China.
Ja, genau.
Das ist die Frage, ne?
Also, klar, Lars hat natürlich recht. Eine bessere Methodik haben wir nicht. Aber im Prinzip müsstest du ja jeden Menschen jeden Tag testen, um ein echtes, absolutes Bild zu haben. Also diese ganze Dunkelziffer, die ist so groß. Das muss man immer auch im Hinterkopf behalten. Also manche operieren mit diesen Zahlen, als wenn es quasi wirklich präzise, wie die Atomuhr genau gemessen worden wäre. Das ist es ja gar nicht.
Ja, aber wärst du dazu in der Lage, das zu tun, dann bräuchtest du diese ganze Social Distancing und Flatten the Curve Geschichte ja wahrscheinlich gar nicht. Dann machst du einfach die Schotten dicht und innerhalb deiner kleinen heilen Welt ist erstmal alles klar und dann testest du die Bevölkerung über ein paar Wochen immer wieder durch und dann wäre das Thema eben erledigt. Und weil das eben nicht geht und eben Dinge passieren können immer wieder, muss man eben Abstand halten und das Tempo runterfahren. Das ist ja genau der Punkt. Gerade weil man eben das alles nicht so kann, ist das ja überhaupt nötig.
Ja. Was ich nur noch habe, ich habe einen totalen Vorbehalt diesen Zahlen gegenüber. Also, dass eben nicht diese Präzision darstellen, sie geben die Wirklichkeit verzerrt oder mit Verzögerung da oder wie auch immer.
Naja,
also die Toten kannst du hinterher zählen, ja klar, die schwarzen Punkte werden natürlich sicher sein, aber die anderen?
Naja, die anderen sind insofern sicher, dass du sagst, ja, das sind bestätigte Fälle. Das sind ja jetzt keine Verdachtsfälle, sondern bestätigte Fälle. Verdachtsfälle wäre größer. Also diese sind ja bestätigt. Das heißt, wirklich diagnostiziert. Ja,
nur, weil da ist ein Mensch, der sagt, ich habe Halskratzen und ich lasse mich mal vorsichtshalber testen.
Ja, natürlich. Ist
ein anderer Mensch, der sagt, ich habe Halskratzen, was juckt mich das? Ich mache einfach weiter.
Ich sage ja, die andere Zahl wäre größer, ganz klar. Und wenn wir absolut wüssten, wer es hat, das ist ja der Punkt, was ich gerade meine, wenn wir wüssten, wer es hat, dann würde man sagen, so, bitteschön, du gehst bitte hier 2 Wochen rein und du kriegst auch Klopapier und Nudeln, keine Sorge, aber wir halten mal eben Abstand zu dir und dann, wir sehen zu, dass du dich, dass um dich gekümmert wird und alle anderen, die eben nichts haben, können in dem Moment normal weitermachen und nach ein paar Wochen ist die Sache dann mehr oder weniger ausgestanden, weil du die Ausbreitung aufgrund von absolutem Wissen komplett eindämmen kannst. Aber das kannst du ja eben nicht. Und das ist ja der Punkt. Gerade weil wir nicht wissen, was da draußen eigentlich alles los ist und das Ganze eben mit Verzögerung, Inkubationszeiten, tralalala, passiert, müssen wir aufpassen. Das hängt ja direkt zusammen.
Ja, aber es ist losgelöst von den Zahlen. Das meine ich.
Die Karte zeigt nicht den aktuellen Stand an Anzahl Infektionen. Ja. Das ist ganz klar.
Genau,
ja.
So.
Ich kann deswegen, euch ja gerne mal die Geschichte erzählen, die ich die letzten Wochen durchgemacht habe. Aber erzählt ruhig weiter.
Ja, erzähl.
Nee, ich habe dich unterbrochen. Entschuldige.
Nein, ich wollte nur zu Ende bringen, weil du fragtest, wie informiert ihr euch? Wo holt ihr eure Zahlen her? Ich gucke mir tatsächlich gar keine Zahlen an. Ich weiß nicht, ich überlasse das den Experten, die können das besser einschätzen. Hm. Ich würde da jetzt große und kleine Kringel sehen und immer im Hinterkopf haben, naja, das ist das, was das Messsystem hergibt, aber das ist nicht die Wirklichkeit und da muss man, glaube ich, so viele Nebenbedingungen noch reindenken, um das wirklich sinnvoll zu interpretieren. Das schaffe ich ohnehin nicht. Also ich verhalte mich jetzt einfach so, als wenn die Menschen, mit denen ich zu tun habe, infiziert sind und ich nicht oder andersrum. Ich bin infiziert, die anderen nicht und ich versuche einfach diese Lücke zwischen mir und den anderen so groß zu halten, dass egal was es ist, wie die Situation ist, dass einfach nichts passieren kann. Natürlich klappt das auch nicht 100%, ne, ist auch klar. Ich packe auch irgendwo hin, wo gerade vorher jemand anderes hingefasst hat. Ich kann keine Türklinken total meiden, sonst komme ich ja nicht mehr zur Tür rein oder raus und jetzt überall mit weißen Handschuhen rumlaufen, kann ich jetzt auch irgendwie nicht für mich bisher noch nicht rechtfertigen. Gut, Ralf, du wolltest noch was ergänzen.
Ja, ich kränkel ja schon ein paar Tage und das ist in dieser Zeit schwierig. Na, deswegen, ich bin auch krankgeschrieben, obwohl es in Anführungsstrichen nur ein Husten ist. Wobei, ich habe so gerade das Gefühl, es wird wieder schlimmer, aber das ist egal. Das geht jetzt schon, also es ist jetzt die 4. Woche. Also nicht, dass ich krankgeschrieben bin, aber dass es halt einfach keine Ruhe gibt. Und da die Situation sich verschärft, habe ich jetzt einfach zum Schutz vor mir, meinem Seelenfrieden und vor anderen einfach gesagt, solange wie dieser Husten existent ist, bleibe ich zu Hause, weil es hat keinen Wert, du wirst auf Arbeit dafür verurteilt, in der Öffentlichkeit schief angeguckt. Wir wissen ja alle, wie das ist, dass man bei einer Erkältung oder bei Grippe oder sowas zu Hause bleiben soll, aber sind wir doch mal ehrlich, die Praxis war bisher immer anders gewesen. Ich habe in den letzten 3 Wochen dreimal meinen Hausarzt besucht und einmal den Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Und die Thematik Corona stand immer im Raum. Man sollte immer vorher anrufen. Das habe ich natürlich auch gemacht. Ne? Also ich habe vorher angerufen, habe gesagt, hier folgendes. Das erste Mal, wo ich beim Hausarzt war, ich habe Husten, Erkältungssymptome, kann ich zu Ihnen in die Sprechstunde kommen? Die Frage war gewesen, waren Sie zufällig im Ausland in letzter Zeit? Dann meistens Italien, Österreich, so die Richtung, ne? Also irgendwo da unten Skifahren oder sowas. Und die nächste Frage war gewesen, hatten Sie Kontakt zu Personen, die im Ausland gewesen sind? Das war das, was ich immer gefragt worden bin. Und mit den Besuchen beim Arzt wurde das eigentlich immer so ein bisschen schlimmer. Letzte Woche Freitag war ich dann nochmal nachmittags in der offenen Sprechstunde, die es bei meinem Hausarzt mittlerweile nicht mehr gibt. Und hatte aber auch vorher angerufen. Und da ich wirklich seltsame Symptome hatte, also ich habe länger anhaltend einen Husten, der eigentlich trocken ist, und dazu ein kleines bisschen schwerere Atmung, keine Atemnot. Das sind ja so zwei Anzeichen, da soll man ja die zentrale Stelle anrufen. Habe ich auch ganz vorbildlich gemacht, habe die zentrale Stelle bei uns angerufen, die wohl vom Gesundheitsamt und vom Krankenhaus irgendwie gemeinsam aufgebaut worden ist. Und die haben dann gesagt, nö, also wenn sie nicht im Ausland gewesen sind und wenn sie keinen Kontakt zu Personen hatten, die im Ausland gewesen sind und dort, wenn da überhaupt keine Berührung bestanden hat, dann können sie ganz normal in die Sprechstunde zu ihrem Hausarzt gehen. Jetzt ist aber die Frage, wir haben ja alle in den letzten Wochen, zwar mittlerweile, also zumindest ich für mich, mein Sozialleben eingeschränkt, aber es hat ja davor stattgefunden. Woher weiß ich denn, dass da niemand dabei gewesen ist, der zu dieser Risikogruppe gehört, der vielleicht doch irgendwo Skifahren gewesen ist? Und ich war jetzt 3-4 Mal in einer Arztpraxis, ohne zu wissen, habe ich es nicht. Das ist halt auch so ein Zwiespalt, wo ich gerade ganz, ganz arge Probleme habe. Mittlerweile, die Leute trauen sich nicht mehr zum Arzt, hat mir mein Hausarzt erzählt am Freitag. Sie haben jetzt umgestellt auf eine Bestellsprechstunde. Das heißt, man ruft an und kriegt dann so einen Slot zugeteilt, wo man kommen kann, dass man nicht lange warten muss. Aber wenn du davon ausgehst, nur aufgrund dieser Maßgabe, waren sie im Ausland gewesen oder waren sie mit Personen in Kontakt, wo sie wissen, dass sie infiziert sind mit diesem Virus, wird da halt ausgesiebt. Und ich weiß nicht, ob das der sicherste Weg ist. Weiß ich nicht. Irgendwie, nee, also ich habe mich da jetzt immer unwohl gefühlt.
Ja, das ist die WHO-Vorgabe. Halt so, das sind die drei Fragen, ja, die WHO als Identifikation ausgegeben hat. Ja, das ist schwach, das ist sehr schwach. Genau, was du sagst. Ja, also es kann ja, du kannst ja irgendwo, das wurde heute beim Nord-Süd-Gefälle, haben Dotti und der Schasen haben das besprochen, Dotti sagt, ich kann doch beim Bäcker neben mir jemanden gestanden haben, der gerade in Österreich war. Ich weiß das doch gar nicht.
Ja, genau. So. Ja. Und ich
das für meinen Teil bei, das ist auch so eine Hilflosigkeit.
Ja. Ich war häufiger, gerade jetzt so Mitte, Ende Februar, wo das noch nicht ganz so aktuell war. Natürlich war ich da jeden Tag einen Kaffee trinken oder auch zweimal. Und das war mitten in der Stadt, wo viel Verkehr ist. Und Heilbronn ist eine bunte Stadt und da kommen viele Menschen. Da sind auch viele Leute, die woanders herkommen, die zugezogen sind. Wir haben Studenten hier. Da weißt du nie, wo die sich rumgetrieben haben oder wo die sich aufgehalten haben. Du kannst das nicht ausschließen. So, und gerade bei so einem Bäcker, wo was gegessen wird und so weiter, ich meine, Handhygiene, wenn man sich beim Bäcker irgendwo ein Brötchen holt, wer wäscht sich da die Hände? Das kann so schnell passieren. Und dann hast du vielleicht ein Tablett in der Hand, was vorher jemand anders in der Hand hatte, und dann ist es schon passiert. So, die Frage ist halt, weil wir es gerade von Zahlen hatten, wie kannst du denn die Grauzone ermitteln? Das ist jetzt die Frage. Und ich denke, die Grauzone, die wird uns früher oder später einholen, dass die Kurve noch ein bisschen weiter nach oben geht, weil das hier sind ja wohl nur offizielle Zahlen oder die Anlehnung an offizielle Zahlen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das bereitet mir Kopfschmerzen. Es bereitet mir wirklich Kopfschmerzen, wie wir mit dieser Situation umgehen können, um halt auch eben diese Überlastung des Gesundheitssystems nicht irgendwie hervorzurufen oder ja, zu beschleunigen
in dem Fall. Aber, also ist aber da, ganz komisch. Also mein Gedanke ist tatsächlich, wir können es nicht aufhalten. Irgendwann werden wir alle irgendwie in Kontakt mit diesem Virus kommen. Was wir im Moment machen, ist, dass wir dem Virus, der vielleicht 10 Chancen hat, irgendwo überzuhüpfen, dass wir dem 8 wegnehmen. So. Ja, 8-mal springt er ins Leere und erreicht keinen anderen. 2-mal schafft das. Aber diese Reduzierung hilft einfach dann, diese Ausbreitung zu verlangsamen. Mehr nicht. Also wir können das nicht verhindern und wir können auch nichts dafür. Also selbst wenn du jetzt positiv wärst und würdest irgendwie als Quelle für, was weiß ich, du bist derjenige in der Bäckerei, der die restlichen Anwesenden infiziert. Du kannst ja nichts dafür.
Aber ne? verstehst du dieses moralische Dilemma, wenn du dich dann dreimal in eine Arztpraxis begibst und vielleicht deinen Arzt noch damit infizierst, der jeden Tag eigentlich nur das Gute tut und das dann noch weiter verteilt? Das ist halt so die Frage, hätte man das dann nicht durch andere Auflagen verhindern können? Das ist halt sowas, wo ich sage, dass beim Bäcker, dass man da die Möglichkeiten reduziert, alles schön und gut, aber da, wo es wirklich drauf ankommt, wo halt wirklich Leute hin müssen, also du gehst ja nicht, im Moment geht keiner freiwillig zum Arzt, wenn er nicht muss. Wenn du da noch Menschen in Gefahr begibst, also ich weiß nicht, also ich fühle mich damit nicht gut. Also ich finde diese, also nicht mal, dass ich jetzt zum Arzt gegangen bin und dass ich vielleicht dieses Virus hätte, das kann ja durchaus sein. Also das ist nicht zwingend das Problem, sondern eher das, was danach passiert, dass es Leute trifft, die zum Arzt gehen müssen, weil sie halt, keine Ahnung, irgendeine Spritze ganz dringend brauchen oder weil sie eben diese Versorgung brauchen, weil sie nicht gesund sind. Dass dann halt daraus Fälle entstehen, die halt, verstehst du, wie ich meine?
Ja, klar, aber also, du hast ja als Patient jetzt auch tatsächlich keine großartige andere Möglichkeit, außer, so wie Peter es gerade beschrieben hat, die Behandlungsstätte baut da irgendwie noch so einen Extratrakt auf oder irgendwas, ne, so eine Fieberschleuse oder Fieberstation oder so, dann kann man sagen, okay, ich mache hier diese Spezialbehandlung mit, aber ansonsten hast du ja, und ich glaube auch nicht, dass dir daraus ein moralischer Vorwurf zu machen sein könnte. Ich verstehe zwar dieses Gefühl, ne? Ist blöd, wenn du der Erste bist sozusagen, der dann zur Vervielfältigung beiträgt.
Genau, also auf der einen Seite versucht man es zu vermeiden, eben durch die Auflagen, die wir jetzt haben, und auf der anderen Seite wirst du aber in so Situationen gebracht, wo du das gar nicht verhindern kannst, dass du mit Leuten in einem Wartezimmer sitzt. Also es ist, die Stühle stehen deswegen trotzdem wie immer. Da wird kein Platz, also die Leute halten schon Platz, wenn sie können, aber wenn halt 10 Leute da sind und du hast nur 10 Stühle, dann sitzen die 10 Leute halt auf den 10 Stühlen und gucken bedrückt. Ja. Also es ist halt, ich weiß halt nicht, wie man das dann entspannen kann. Ich meine, gut, meine Arztpraxis, die macht das jetzt richtig. Die sagen, okay, wir haben dann nur so und so viele Leute in der Praxis und die verteilen sich dann hoffentlich. Also heute waren, ich glaube, 3 oder 4 Leute in dem Wartezimmer, wo sonst 15 sind. Das ist schon eine Maßnahme, die okay ist, aber die Zeit zuvor, wo man halt wirklich schon darauf hingewiesen hat, dass diese Pandemie bevorsteht, da hat man dann halt trotzdem die Leute mit 10, 15, 20 Leuten in so ein Wartezimmer gesetzt und hat gesagt, es wird schon passen, wenn sie nicht im Ausland gewesen sind. Das ist halt das. Ich denke, das könnte uns auf die Füße fallen. Ich hoffe, es wird's nicht. Ich meine, gut, wir hatten noch nie so einen Fall. Oder ist euch ein Fall bekannt, wo man hätte mit sowas schon mal umgehen müssen, mit so einer Erkrankung, die Runde macht, außer Grippe oder sowas? Oder weiß nicht, was gibt es da noch? Norovirus, was so ansteckend ist und was Leute. Aber das ist nie in diesem Maße aufgetreten, wo man sagt, so wie jetzt. Also irgendwie, also ganz komisch.
Naja, das Besondere ist halt, dass unser Immunsystem dafür überhaupt keine Erfahrung hat. Also wir sind alle, wie Herr Drosten sagt, wir sind alle naiv. Wir sind alle, dem Virus gegenüber sind wir alle wie Kinder. Wir haben nur leider als Erwachsene nicht dieses unglaubliche Chemielabor, was Kinder halt haben. Die schnappen, wer weiß was auf, aber können das irgendwie, keine Ahnung, was Kinder machen. Die sind zwar dauernd krank, aber nicht so richtig krank. Die sind immer so ein bisschen Triefnase, Rotznase und so weiter, aber die schmeißt es halt in der Regel nicht ganz um. Wenn wir als Erwachsene so eine richtige Infektion kriegen, dann sind wir meistens ja von den Füßen gehoben. Und trotzdem können wir dann darauf hoffen, dass unser Immunsystem irgendwie in alten Archiven nachguckt und sagt, warte mal, da war doch mal was. Damals haben wir dieses und jenes Rezept gemacht, das machen wir jetzt wieder. Und dann können wir hoffen, dass unser Immunsystem eine Antwort findet darauf. Aber auf diese Art von Virus gibt's halt das nicht. Also da gibt's halt nur den harten Weg eigentlich, das irgendwie durchstehen. So. Nee, das hat es so noch nicht gegeben. Also glaube ich,
wüsste ich nicht. Naja, 2002, 2003 gab es die SARS-Pandemie, die auch weltweit durchgeschlagen ist. Allerdings eben nicht mit solchen Fallzahlen wie jetzt. und bei uns in unserem Alltag nicht so, so angekommen ist. Aber das war auch schon eine Pandemie mit Todesfällen und Vorsorgemaßnahmen und so. Das wurde nur eben, hat uns aus verschiedenen Gründen nicht erreicht. Aber so ganz neu ist die Thematik ja jetzt nicht.
Nee, da waren immer die Bilder aus China oder so. Die haben dann mit ein bisschen Gruseln halt angeguckt, war aber auch weg, mit dem Gedanken, naja, ist ja weit weg. Also ich kann mich erinnern, dass ich da gedacht habe, naja, ist ein Problem, aber Gott sei Dank nicht hier. Oder Spaghetti-Monster sei Dank nicht hier.
Ja, aber es ist im Prinzip war es ja klar, dass das irgendwann mal passieren würde. Das muss man jetzt auch mal sagen. Und die Lage könnte im Prinzip ja auch noch schlechter sein, indem man eine höhere Letalitätsrate hat oder eine, also es könnte auch immer noch schlimmer sein, auch wenn es natürlich jetzt schlimm genug ist. Ich will auch nichts verharmlosen, auf keinen Fall bitte so verstehen, aber das ist aber so.
Ne? Wir wissen ja auch noch nicht, wie sich's bei uns entwickelt oder weltweit.
Nee, aber
das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Also wir können ja jetzt noch nicht sagen, wir kriegen das alles und das wird alles. Das wissen wir ja noch nicht. Also es kann ja durchaus auch noch deutlich schlimmer werden, wie das, was jetzt uns angeblich bevorsteht. Also ich hoffe das nicht, aber es kann ja sein, dass alle Stränge
reißen und
wir der Situation gar nicht Herr werden. Das beruhigt jetzt nur bedingt, ich weiß, aber dieser Tatsache muss man auch mal ins Auge blicken. Ja. So, und die Frage ist, ne, dann bist du einer von den Glücklichen, der überleben darf und ne, fängst aber dann, ich spinne das jetzt nicht weiter. Das wäre dann zu makaber. Ja, aber es nimmt dann Form an, die keiner von uns haben möchte, glaube ich.
Ja. Aber vielleicht gehen wir mal vom Leben und Sterben der Menschen zum Leben und Sterben der Wirtschaft. Also was Peter da gerade erzählt hat, das hat mich schon ein bisschen berührt, muss ich sagen. Ich bin in einer Daueranstellung, wie sagt man so schön, abhängig Beschäftigter, und wenn ich einen Krankenschein brauche, bekomme ich ihn, und Lohnfortzahlung, Krankheitsfall und bla bla, alles total gepampert. Peter steht jetzt da so ein bisschen im Regen eigentlich, und wenn die Firma, wo er hin will, jetzt irgendwann sagt, ja, keine Kunden, kein Umsatz, Konkurs, das hat ja auch nochmal eine ganz andere, neben dem Leben und Sterben, das ist sicherlich das Allerwichtigste, aber man will ja auch ökonomisch irgendwie überleben. Wie fühlst du dich denn da jetzt, Peter?
Da sind irgendwie sehr gemischte Gefühle. Also wir haben auch so ein paar Ideen, also es gibt eine unheimliche Welle der Unterstützung bei Stammkundinnen und Kunden, die auch am letzten Wochenende nochmal nach einem Tasting dann sehr unterstützend, wohlwollend viel eingekauft haben und sowas. Und gibt ein paar Überlegungen. Also eigentlich haben wir keinen Online-Shop und vielleicht würden wir jetzt die nächsten Wochen dann auch an Stammkundschaft eben online versenden oder sowas in der Art machen. Aber das ist eben schon ein heftiger und nicht absehbarer Einschnitt. Und also an sich, ich mache mir jetzt um mich keine großen Sorgen, weil ich denke, es werden, also so oder so gibt es an verschiedenen Stellen verschiedene Chancen. Und glücklicherweise haben wir eben im Notfall einen noch immer funktionierenden Sozialstaat. Das ist eine sehr gute Sache. Ja, aber das ist schon eine sehr schwierige Situation. Und das ist auch für den Besitzer einfach sehr schwierig, wie damit umzugehen ist. Auch was jetzt Regelungen angeht, die erlassen werden, die zum Teil relativ unscharf, unklar formuliert sind, wo dann die Frage ist, ja, also ein Whisky-Geschäft ist natürlich auch ein Lebensmittelgeschäft. Trotzdem, also heißt das, man muss schließen, heißt das, man darf aufmachen. Wenn man dann weiter eingrenzt, Geschäfte des täglichen Bedarfs dürfen geöffnet bleiben. aus meiner Perspektive kann man darüber auch wieder streiten, ob jetzt der Whisky nicht zum täglichen Bedarf gehört oder nicht. Nee, eher nicht. Ja, aber es ist, ja, ist schwierig, sind schwierige Entscheidungen zu treffen.
Ihr solltet unbedingt Klopapier ins Sortiment aufnehmen.
ja, wir haben ja auch einige Whiskys mit über 60% Alkoholgehalt. Also ich habe auch schon gedacht, notfalls könnte man die über als Desinfektionsmittel verkaufen und dann darüber den Umsatz generieren.
Ja. Ich habe am Freitag mit einem Veranstaltungstechniker, beziehungsweise dem, ich glaube, dem gehört sogar der Laden, gesprochen, weil bei uns an der Uni war irgend so ein Mini-Kongress oder so und da waren so ein paar besondere Beleuchtungsdinge aufgebaut und eine Beschallungsanlage und so. Und der baute dann am Freitagabend ab und sagte so, das war der letzte Auftrag. Und ich sag so, wie der letzte Auftrag? Ja, was jetzt kommt in meinem Kalender, ist alles gestrichen, alles storniert. Er hatte in der kommenden Woche eigentlich 4 oder 5 so Einsätze, alle weg. Und da ist mir mal so bewusst geworden, oh weia, ja, klar, natürlich, keine Versammlungen, keine Veranstaltungen. Alle Menschen, die irgendwie in diesem Bereich tätig sind, haben nichts zu tun. Und dann haben wir mal so überlegt, wie lange hält denn die Firma das aus? Er meinte so, 8 Wochen würde er vielleicht aus dem Bestand leben können. Aber dann wäre das Ende der Firma, der Konkurs. Und das ist so, das war da, da. Das hat mich so ein bisschen geschockt eigentlich. Also, ne, also ich Leben und Sterben und die Luftnot der Patienten und so weiter, alles ganz furchtbar. Ich will das nicht gegen das Sterben einer Firma oder so irgendwie aufwiegen. Aber in dem Moment, als der Kollege da vor mir stand und sagte, ja, ich kann 8 Wochen durchhalten, danach ist meine Firma, die ich mir über Jahre mühsam aufgebaut habe, kaputt, weg. Mein Lebensraum, mein Lebenswerk, weg. Das fand ich auch nochmal richtig, richtig hart und musste echt schlucken.
Ja, da gibt es auch immer, oder habe ich auf Twitter jetzt schon so ein paar Möglichkeiten gesehen, wie man sich auch da solidarisieren kann mit Leuten, also Menschen aus dem Veranstaltungsbusiness, aus dem Kulturbereich trifft es ja besonders hart und einige von uns haben wahrscheinlich auch Konzertkarten, Konzerte sind abgesagt, verlegt, was auch immer. Und da kann man sich eben auch überlegen, natürlich, man hat das Recht, sein Geld zurückzukriegen. Die Frage ist aber, ob man in dem Fall von dem Recht Gebrauch machen muss oder ob man eben sagen kann, ja, damit unterstütze ich jetzt eben den Kulturbetrieb oder wen auch immer einfach, damit das Geld erstmal noch bei denen bleibt. Oder Restaurants, die jetzt auch schließen müssen, freuen sich zum Beispiel, wenn man jetzt erstmal noch Gutscheine bei ihnen kauft, die man dann, wenn sich die Gesamtsituation entspannt hat, einlösen kann.
So als Kredit in die Zukunft sozusagen.
Ja, also ich hatte schon... Ja. Wir hatten ja, ich glaube, ich hatte es am Anfang ja gesagt, eine Gastronomie war gebucht für eine Familienfeier und dann wurde eben letzte Woche, ich glaube Mittwoch war es darüber gesprochen, die Sache eben dann abzusagen, was mich ja dann sehr beruhigt hat, als wir es auch getan haben oder als meine Eltern das getan haben. Und da habe ich ihm gefragt, ja, was wollen Sie denn jetzt noch haben? Ich meine, die hatten ja Vorbereitung und haben jetzt einen Verdienstausfall und was weiß ich. Und da sagte meine Mutter zu mir, nichts wollen die haben. Und das fuchst mich fast ein bisschen, weil ich möchte die ja dafür entschädigen. Wir können zwar nichts dafür, aber so kulant hätten sie jetzt nun auch nicht unbedingt sein müssen. Also da gibt es tatsächlich ganz konkrete Überlegungen bei mir, denen irgendwie in irgendeiner Weise, sei es ein Getränk viel zu teuer abzukaufen oder die Idee mit dem Gutschein gefällt mir. Wobei eben ganz klar ist, wenn diese Feier nachgeholt wird, dann passiert das dort. Also das passiert so oder so auch ohne Gutschein. Nur man würde denen das Geld das jetzt geben. Ja, ich weiß nicht, was da der bessere Weg ist. Aber um denen akut irgendwie weiterzuhelfen, würde ich tatsächlich gerne irgendwo einen Prozentsatz X denen irgendwie zukommen lassen und sei es, dass ich vor der Haustür verlegentlich verliere. Das ist, ich weiß auch nicht genau, was da ein guter Weg ist, um denen zu helfen, aber die Sache ist für mich noch nicht entschieden, wie, aber ich, das Ob ist klar. Ne? Das ist, das war jetzt fast zu nett. Und da möchte ich gerne noch irgendwie monetär etwas dalassen. Weil es soll nicht deren Schaden sein. So, anders kann ich das nicht ausdrücken.
Das ist solidarisch gedacht. Ob wir das jetzt zur Maßgabe machen, das solidarische Denken? Also nicht, weil wir das müssen oder weil jetzt einer von uns vielen hier sagt, das ist, ne, alle dahin, das ist das gelobte Land, sondern so, dass es aus dem Menschen heraus von sich aus so kommt? Oder passiert genau das Gegenteil? Der Egoismus bricht sich bahn. Was glaubt ihr, was passiert?
Beides.
Ja.
Die volle Bandbreite. Immer die volle Bandbreite.
Peter, du auch? Sagst du das auch?
Ja, würde ich auch denken und sieht man, finde ich, auch letztlich sowohl draußen als auch in den Medien aktuell jetzt schon. Also zum einen der Egoismus von Hamsterkäufen, von Leuten, die sich mit Klopapier ohne Ende eindecken, wo man fragt, was glauben die eigentlich, was jetzt passiert? Oder Leuten, die... Also es gibt wohl mittlerweile für viele Eltern Schwierigkeiten, Milchpulver für ihre Kinder zu kriegen und sowas. Völlig rücksichtslos und egoistisch von einigen Leuten da. Auf der anderen Seite gibt es so viele positive Geschichten in der Nachbarschaft, wo Leute älteren Menschen aus der Nachbarschaft helfen, Einkäufe übernehmen oder anderes machen. Im Guten wie im Schlechten, finde ich, sieht man zurzeit, zu was unsere Gesellschaft eigentlich so fähig ist.
Es ist auch gut, dass ihr das so... Ja, aber also ehrlich gesagt, dieses klare Beides von Lars, das hat mir gerade so ein bisschen gut getan. Und eigentlich hast du völlig recht. Meine Erwartung wäre gewesen, es ist ideal. Wir werden alle solidarisch und wir passen aufeinander auf. Aber das ist natürlich eine komplette Idealvorstellung. Das wird auch nicht passieren. Und bevor ich aber jetzt sozusagen dann sage, ja, dann ist alles verloren, kann ich mich mit dem Gedanken, nein, es passiert beides gleichzeitig. Und wie Peter es beschrieben hat auch, es gibt das Gute und das weniger Gute, aber gleichzeitig. Und es wird sich mischen und es wird nie das eine oder das andere sein, sondern es ist immer beides gleichzeitig. Das gibt mir gerade eine totale Beruhigung, ganz eigenartig.
Ja, ich überlege gerade, ob ich darauf irgendwie noch eine Ergänzung, eine Antwort, ein irgendwas habe. Aber ich finde das total schön, dass dich das optimistisch stimmt. Bei mir ist es tatsächlich, ich bin eher nicht der Glas ist halb voll Typ, sondern wohl eher das Glas ist halb leer Typ. Ich hoffe, dass die Menschen, die solidarisch sind, das andere ein bisschen mittragen können, auch wenn es eben Mist ist, dass das notwendig ist. Aber ja. Schön wird's trotzdem nicht, das ist wohl ganz klar, aber ich hoffe, man kann es abfedern. So.
Tja, Hoffnung. Wer bleibt eigentlich im Moment auch nicht? Nee. Wir wissen nicht, was passiert.
Ja, ich glaube, das Solidarischste, was wir jetzt tun können, ist, den Anweisungen Folge zu leisten, die gerade durch das Land die angeordnet werden. Wenn wir uns daran halten, dann ist das die einfachste Möglichkeit, Solidarität zu zeigen. Und wer noch Kapazität in welcher Form auch immer dann für andere Sachen hat, der kann da noch was dazugeben. Aber ich glaube, das Einfachste ist wirklich jetzt, den Anweisungen Folge zu leisten und einfach mal zu Hause zu bleiben. Wenn das immer so einfach wäre, durch zu Hause bleiben, Dinge besser zu machen, dann, also, das wäre schön. Jetzt haben wir wirklich mal die Möglichkeit, dadurch eben was zu erreichen. Ich hoffe, es gelingt uns.
Hm.
Ja, ich habe da irgendwie so...
Gutes tun durch nichts tun.
Das ist wirklich gut. Ja, ich habe da gerade so etwas schräge Gedanken, dass ich so manchmal bei manchen Themen sage, Mensch, Leute, ihr sollt auf die Straße gehen und Demos machen und so weiter. Ich hoffe, dass die Leute denn jetzt auch, die sonst auch nie zu Demos gehen, jetzt auch zu Hause bleiben und nicht die jetzt gerade auf die Straße gehen und sagen, hey, unsere Freiheit oder so. Aber das sind jetzt so ein bisschen schräge Gedanken. Vergesst das am besten. Das ist schlimmer.
Ja, aber ich habe das jetzt selber an mir festgestellt. Es war jetzt, die letzte Zeit war noch so ein bisschen durchwachsenes Wetter. Da war es mir eigentlich ganz recht, wenn ich zu Hause war. Und jetzt haben wir seit 2 Tagen strahlenden Sonnenschein. Und dann sitzt du da in deiner 40 Quadratmeter Wohnung und denkst so, wärst jetzt schon gern draußen und könntest, also klar kannst du spazieren gehen und vielleicht auch eine kleine Runde mit dem Rad fahren. Aber ich weiß nicht, so einfach mal durch die Stadt schlendern und vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen, gut, mache ich jetzt auch nicht so oft, oder mal einen Tee, sich dann mit anderen Menschen, Freunden zu treffen, das ist dann halt nicht möglich. Und ich meine, die Sonne verleitet da schon ein bisschen, ja, gerade. Und jetzt, wenn die Zeit ein bisschen, das Wetter ein bisschen besser wird mit der Zeit, könnte ich mir schon vorstellen, dass das anstrengend wird. Es wird eine Herausforderung.
Ja, das habe ich auch schon gedacht. Da hocken dann eben Leute auch aufeinander, die ansonsten eben vielleicht nicht so viel aufeinander hocken. Ich schätze, dass das hier und da wohl auch zu Konflikten führen wird und so weiter. Dass Leute eben länger aufeinander hocken. Es gibt ja auch diese Fälle von Menschen, die zusammen in den Urlaub fahren und ansonsten nicht viel miteinander zu tun haben und sich dann erstmal kräftig in die Wolle kriegen. Ich hoffe, dass das eben sowas jetzt auch nicht, wer weiß, wie schlimm wird. Das ist auch noch so ein Faktor, über den ich zwischendurch mal nachgedacht hatte.
Ja, da liegt auch noch sicherlich viel Potenzial. Na klar.
Habt ihr denn mal drüber nachgedacht, was ihr jetzt macht, wenn wir wirklich zu Hause bleiben, bis auf einmal die Woche einkaufen gehen?
Ich würde vermutlich erstmal versuchen, irgendwie so eine Art Tagesrhythmus zu finden, was schwer genug ist. Also wenn ich mich am Wochenende so beobachte, wenn ich genau weiß, ich muss nicht raus, dann verschlumpfe ich schon mal und das ist für einen Tag oder für maximal 2 Tage erträglich, aber ich weiß, dass ich am 3. Tag dann irgendwie einen Koller kriege, also das geht nicht, da muss ich irgendwie Rhythmus finden. Das fand ich auch so schön beschrieben in der letzten Logbuch-Netzpolitik-Folge vom Linus, dass er sagt, der Homeoffice beginnt damit, dass man sich eine Hose anzieht. Das fand ich schon mal gut. Er weiß auch, wovon er redet. Wenn es Homeoffice ist, hast du ja quasi Arbeit zu leisten und so mal 8 Stunden irgendwas tun hier. Da fällt mir sicherlich was ein. Also da habe ich keine Bedenken, dass mir da irgendwann mal der Stoff ausgeht. Und ansonsten hätte auch diese Wohnung durchaus einen gewissen Reinigungsbedarf an verschiedenen Ecken. Also das wäre auch möglich. Und solange das Internet da ist und eine Versorgung mit Twitter und YouTube-Filmchen und was weiß ich gegeben ist, habe ich, glaube ich, auch nicht so viel Langeweile. Also das ist, alleine in der Bude hocken, das kann ich eigentlich so ungefähr am besten. Also da habe ich jetzt am allerwenigsten Sorge, dass ich da irgendwie Probleme mitbekomme. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man das freiwillig macht oder verpflichtend. Also irgendwann regt sich dann natürlich auch so, ich will aber jetzt. Und aus welchen Gründen, irrationalen Gründen auch immer, muss ich dann unbedingt an die frische Luft, was ich sonst niemals tun würde. Aber genau, weil ich es eben nicht darf, dann würde ich wahrscheinlich wollen. Also ansonsten habe ich da wenig Sorge.
Schön, dass es mir genauso geht. Mir geht es wirklich haargenau so. Ich habe so auch gedacht, ja, du könntest mal so die Ablage machen, was hier so liegen geblieben ist, mal Dokumente scannen, mal putzen und du hast ja YouTube und Netflix und Podcasts und eine große Filmsammlung und ach, so schlimm wird das gar nicht. So, ich könnte sogar, wenn ich Langeweile habe, hier in der Wohnung auf- und ablaufen. Ich meine, ich habe nicht ganz 10 Meter vom Flur bis zum Fenster, also von der Wohnungstür. Mehr Strecke habe ich nicht. Aber es ist halt ein Unterschied, ob man das möchte, dass man das tut, oder ob man das eben muss. Und ich denke, daran werden viele scheitern oder dass das zum Problem wird. Und zur Probe.
Aber ich denke,
das ist ja noch umstritten. Es ist ja auch noch umstritten, ob das wirklich, also eine Residenzpflicht sozusagen, wenn du jetzt nicht gerade erkannter Virenüberträger bist, dann gibt es ja, glaube ich, auch amtlich so diese Auflage, dass du zu Hause bleiben musst. Aber wenn du jetzt, sagen wir, nur vorsichtshalber, um die Übertragungswege zu reduzieren, empfohlenerweise möglichst viel zu Hause bleibst, dann steht dir ja mal der ein oder andere Spaziergang ja durchaus auch mal zu, wenn du da nicht gerade in großen Gruppen mit Menschen unterwegs bist oder dich da triffst. Oder wie gestern jemand schrieb, er oder sie war dann doch mal für eine Stunde rausgegangen. Alleine, ich glaube, hat gejoggt oder so, war alleine und hatte keine Tätigkeit. Ist aber dann an vollbesetzten Eiscafés vorbeigekommen, so nach dem Motto, was machen die Leute denn da? Ne? Also genau das, was eben nicht empfohlen gewesen ist. Aber alleine einen Spaziergang machen, es geht doch auch gar nicht anders. Wie viele Haustiere gibt es, die regelmäßig raus müssen? Also sprich Hunde. Was sollen die denn sonst machen? Die Leute müssen doch mit den Tieren rausgehen. Also eine komplette... Komplettes Verbot, die Straße zu benutzen, wird es nicht geben können.
Ja, ich meine, aber das ist ja auch ist nicht das, was im Moment der Fakt ist, sondern man soll Distanz wahren. Das heißt aber nicht, dass man nicht vor die Tür gehen darf.
Genau.
Ich bin da anscheinend wirklich auch in einer glücklichen Lage. Ich wohne relativ am Stadtrand. Ich bin innerhalb von 2 Minuten aus der Stadt raus und alleine zum Beispiel mit meinem Fahrrad. Und ich kann durchaus außerhalb der Stadt eine Dreiviertelstunde Fahrrad fahren, ohne einem Menschen zu begegnen. Auch sonst. Ne, also das anscheinend habe ich so mit dem ländlichen Kram und der Tatsache, dass ich sonst auch Homeoffice mache, tatsächlich im Moment eine Lage, dass es mich persönlich jetzt kaum betrifft. Aber ansonsten, dass man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt raus und ich gehe spazieren oder was weiß ich, ich mache jetzt Gartenarbeit. Ne? Ganz normales Leben, wenn man denn einen Garten hat oder was auch immer. Da spricht ja nichts dagegen. Man soll nur halt nicht aufeinander hocken und sich gegenseitig anstecken. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass du machst die Tür auf, da steht einer und sagt, hey, gehen Sie wieder rein. Das ist nicht passiert. Ne? Genau. Ich will auch nicht hoffen, dass es in diese Richtung...
aber noch kommen.
Ne? Ja, das ist, was ich gerade sagen will, dass Dinge natürlich noch schlimmer kommen könnten. Das sei unbestritten. Aber jetzt für diesen Augenblick, in diesem Moment dieser Aufnahme, ist es jetzt auch noch nicht ganz so schwarz, wie es teilweise aussieht. Das muss man denn auch sagen. Ne? Man kann sich noch, wenn man, also es gibt die Bitte an das Verantwortungsgefühl der Leute, was immer das bringen mag. Wenn ihr Symptome habt, bleibt zu Hause, geht nicht unter Leute. Man wird schon irgendwie klarkommen. Aber wenn man jetzt keine Symptome hat, keine Schwierigkeiten hat, spricht jetzt nichts dagegen, dass man vor die Tür geht, spazieren geht, in den Garten geht, auf die Terrasse geht. Was auch immer. Also so dunkelschwarz ist es jetzt noch nicht geworden.
Ja, aber man muss ja mal aufgrund der rasanten Entwicklung der letzten Woche, muss man mal so sagen, könnte die Möglichkeit bestehen. Und man kann ja durchaus mal drüber nachdenken, weil wenn es dann mal so weit ist, dass man wirklich so gut wie gar nicht mehr vor die Tür darf, muss man ja dafür gewappnet sein. Also ich meine, klar, irgendwo einkaufen musst du schon noch gehen dürfen, ne? Also ohne geht nicht. Das kann auch keiner von einem verlangen, dass wir, ne? Also irgendwie von irgendwas muss ja leben. Und dass gewisse Arbeiten auch verrichtet werden müssen, das ist auch klar. Aber wenn der Rest angeordnet wird, dass du zu Hause bleiben musst, musst du dir da schon mal Gedanken drüber machen oder solltest du dir Gedanken drüber machen, was mache ich denn dann? Und im Moment haben wir noch, ich habe halt so dieses Gefühl, wir haben gerade so die Wahl, richtig handeln zu können und uns verantwortungsbewusst zu verhalten. Und viele tun das auch, indem sie sagen, okay, ich gehe mal eine Stunde joggen, ich gehe mal eine Stunde spazieren, ne? Ich muss sowieso mit dem Hund und so weiter und so fort, die sich da auch dran halten und sich einschränken. Und dann hast du aber die anderen, ja, wir dürfen doch raus. Und die sitzen dann im Biergarten oder im Eiscafé, wie auch schon berichtet. Die Frage ist, wenn sich die Lage jetzt verschärft, was musst du dann als Regierung dieses Landes tun? Wenn sich die Leute nicht dran halten an diese Empfehlungen, musst du härtere Maßnahmen ergreifen, um Schlimmeres zu verhindern.
das ist so Ursache-Wirkung. Also ich finde schon, dass man darüber schon nachdenken sollte.
Das will ich auch gar nicht bestreiten. Ne? Das ist nur mal eben dabei gesagt, dass man sich darüber Gedanken macht und dass Dinge passieren können, bin ich ja voll bei dir und bei euch.
Nur, während wir uns hier auch am Abend unterhalten, hat Frankreich mittlerweile auch tatsächlich eine Ausgangssperre verhängt. Also außer zur Arbeit und zum Einkaufen darf man sich tatsächlich nicht mehr frei einfach so draußen bewegen.
Ja, ich glaube, weiß nicht, wer war, Österreich war auch schon seit dem Wochenende, glaube ich, so unterwegs. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Könnte ich mir ähnlich vorstellen. Aber ich habe gerade ehrlich gesagt eher den Blick auf unser Land wie auf die Nachbarstaaten, wenn ich ehrlich bin.
Nee, das ja, aber von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass es auch innerhalb der nächsten Tage bei uns eben der Fall sein kann.
Ja. Ich warte eigentlich nur noch auf den Moment, wo man dann Slots zum Einkaufen bekommt, wo man sagt, okay, ich gehe von, keine Ahnung,
genau,
9 Uhr bis 9.15 Uhr mit 20 anderen Leuten in das Riesenkaufland, wo sonst, keine Ahnung, 200 Leute unterwegs sind.
Eigentlich ein Traum. Krass. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber eigentlich großartig.
Also ich war am Samstag nochmal einkaufen gewesen und in solchen Situationen, wenn die Situation angespannt ist, vor Weihnachten, vor Feiertagen, dann gehe ich immer morgens als erstes, weil dann bist du raus, bevor der Rest kommt. Und diesen Samstag waren erstaunlich viele Menschen unterwegs für Samstagmorgen. Die haben wahrscheinlich alle ähnlich gedacht wie ich, aber die Stimmung war ganz komisch. Also normalerweise ist es ja so, wenn Menschen einkaufen gehen, dann hast du mal eine Familie mit Kind, da wird mal gelacht, da wird sich unterhalten, ausgetauscht. Also die Menschen leben ja einfach. Und das war so eine richtig bedrückende, beklemmende Stille gewesen. Jeder war angespannt, hat auf seinen Wagen geguckt, hat seinen Zettel gehabt und hat eingekauft. Also jetzt auch nicht übertrieben, also ich habe zumindest nichts vernommen, dass da Leute übertrieben eingekauft hätten. Die haben halt einfach ganz normal einen Einkauf gemacht, waren aber wirklich richtig angespannt und auch alle so ein bisschen in Hektik und die wollten alle wieder weg. Das war schon seltsam. Ich weiß nicht, wie es jetzt diese Woche ist. Wo ich heute Morgen beim Arzt gewesen bin, habe ich mal auf den Supermarktparkplatz geguckt, wie da so die Lage ist. Von den Reihen, die zur Verfügung standen, sind sonst immer so, naja, ich sag mal ein Drittel belegt. Und wenn heute noch 10% frei waren zu einem Montagvormittag, dann ist das viel gewesen. Also richtig, also die Leute müssen wirklich richtig einkaufen, gerade wie die Verrückten. Was die Supermärkte betrifft. Ich hatte ein schönes Erlebnis gehabt. Ich war heute noch mal im Kaffeehaus, habe mir noch ein bisschen Kaffee gekauft. Ich glaube, ich war, also es waren noch zwei junge Damen dort in dem Kaffeehaus, aber die haben, glaube ich, nichts gekauft. Und die Verkäuferin, die hat den Eindruck gemacht, wie wenn sie ganz froh gewesen wäre, dass jemand der Stammkundschaft trotzdem noch kommt und eine Kleinigkeit einkauft, weil ansonsten war es recht leer dort und da ist eigentlich immer viel Betrieb zu der regulären Öffnungszeit. Also das war so der krasse Gegensatz, also ganz komisch. Weiß nicht, habt ihr die letzten Tage da irgendwas Außergewöhnliches erlebt, außer dass es kein Klopapier mehr gibt?
Ich war am Samstag einkaufen, also ich war beim Markt und ich war beim Fleischer. Der Markt wirkte eigentlich recht normal, aber ich sagte zu meiner Frau, als ich wieder nach Hause kam, dass ich den Eindruck hatte, beim Fleischer wäre es sehr voll gewesen. Das war mir schon aufgefallen. Aber man muss auch realistisch sagen, normalerweise ist Samstags nicht unbedingt mein Einkaufstag, es sei denn, ich muss mal zum Markt, das kommt nicht so oft vor. Normal meide ich die Innenstadt Samstags, sie ist mir einfach zu voll. Aber ja, ich hatte den Eindruck, es war bei dem Fleischer sehr voll und ich habe eben auch gesehen, dass Leute zum Beispiel große Mengen gebrühte Wurst gekauft haben. Das mag jetzt allerdings auch hier so mit so einer lokalen Geschichte zusammenhängen, die Klotschäten heißt, wo Leute dann Grünkohl mit Einlage essen. Vielleicht war das auch dafür, das muss alles nichts bedeuten, aber du hast gefragt, was fiel auf, das fiel mir auf. Und was mir noch aufgefallen ist, es gibt ja ein Reformhaus in der Innenstadt, da kaufe ich normalerweise nicht ein, weil die so ein bisschen schräg drauf sind, aber die verkaufen ganz vorzügliche Erdnüsse zum selber knacken halt, so. Und die sind wirklich sehr großartig. Und ich bin am Samstag da vorbeigelaufen und da hatten sie ein Schild draußen, irgendwie über so einen Wirkstoff. Und das Plakat suggerierte, recht eklig finde ich, dass das im Prinzip eine gute Vorsorge gegen das Coronavirus wäre. Es würde also was für die Mund- und sowieso Schleimhaut tun und deswegen würde das Virus, da war dann auch so eine Grafik abgebildet, wie im Prinzip das Virus von etwas abprallt, was in dem Moment die Mundschleimhaut sein sollte. Und das fand ich extrem ätzend. Das hat mich sehr geärgert, weil das halt wirklich so ESO-Blödsinn ist. Und da habe ich dann gesagt, okay, meine Erdnüsse werde ich künftig woanders kaufen. Das war jetzt noch etwas, was mir aufgefallen war. Aber ansonsten schien es zumindest an diesem Samstag noch ein relativ normaler Tag zu sein.
Jo, bei mir auch. Das Einzige, was mir auffiel, war, dass ich überhaupt kein Toastbrot mehr gesehen hatte. Also das Mehl und Nudeln und Klopapier weg sind, damit hatte ich ja gerechnet, aber dass auch das gesamte Toastbrot weggekauft wurde, damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet.
Toastbrot.
Was machen die mit dem Zeug?
Ja. Ich habe keine Ahnung.
Ja, hält sich wahrscheinlich länger als frisches Brot halt. Da ist halt mehr Zeug drin, glaube ich, ne? So. Dies verpackte Toastbrot aus dem Supermarkt hat, glaube ich, so etwas mehr, keine Ahnung, Konservierungsstoffe oder keine Ahnung. Da bin ich jetzt allerdings auch gar nicht wirklich, wirklich im Thema. Da bin ich auf ganz dünnem Eis unterwegs.
Ich weiß es auch nicht. Ich habe nur die Stelle gesehen, wo normalerweise immer irgendwas liegt von den drei oder vier Sorten, die es da halt gibt. Und es war wirklich alles ratzekahl weg. Sehr witzig.
Ja. Ich habe heute erstmals im Supermarkt gesehen, dass ein Regal quasi geplündert war und das war tatsächlich ganz klischeehaft eben das Regal fürs Toilettenpapier.
Ich habe heute einen schönen Tweet gelesen. In Holland wird Haschisch gehamstert.
Ja, tatsächlich.
In Frankreich Rotwein und Käse und in Deutschland Klopapier.
Ja, wobei das ist kein reines deutsches Phänomen, ne? Das gab es wohl auch in Australien äußerst interessante Szenen.
Also ich hätte eher, also ganz ehrlich, ich hätte eher die Sorge, dass mir vielleicht was zu essen ausgeht, wie das Toilettenpapier. Und da gibt es ja auch Dinge, die man improvisieren könnte, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Das wird beim Essen dann schon schwierig, ne? Also ich kann hier leider keine Tiere halten oder keine Ahnung, Brot backen. Also ich ja sowieso nicht kochen und sowas geht ja gar nicht. Ich habe nicht mal einen Backofen, ich könnte nicht mal ein Brot backen oder sowas, was andere vielleicht können. Also da hätte ich eher die Sorge, dass mir die Nahrungsmittel ausgehen. Weil ich meine, im Moment haben wir den Luxus, dass alles noch funktioniert. So, und es wird auch weiterhin funktionieren. Die Frage ist halt, wenn uns das Ding wirklich überrollt, und es werden viele Menschen krank sein oder in einer angeordneten Isolation sein, zu Hause krank, bis die Symptome weg sind oder bis sie wieder negativ getestet sind, dann können gewisse Jobs halt auch nicht mehr durchgeführt werden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn dann so ein LKW-Fahrer oder mehrere, die halt auch viel rumkommen, erkranken, dass das dann durchaus zur Folge hat, dass unsere Supermarktregale etwas leerer sind. So, das ist halt sowas, das hat halt auch da auf Auswirkungen, wenn wir uns jetzt nicht richtig verhalten und die Leute werden massenweise krank, dass dann wir wirklich von der Infrastruktur her Probleme kriegen können, die wir uns wahrscheinlich die letzten 50, 60, 70 Jahre nicht haben ausmalen können. 70 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die letzten 60 Jahre. Zumindest mal in Westdeutschland. Vielleicht bin ich auch zu jung, um das wirklich richtig beurteilen zu können, aber ja, stell mir schon vor, dass es da Probleme geben kann. Das auf jeden Fall.
Ja. Aber zum Schluss, wir haben jetzt schon ein bisschen was Positives gesagt. Nochmal den Peter fragen. Peter, hast du auch irgendwie was Positives erlebt?
Ja, eine positive Sache, die mir noch in den Sinn kommt, ist ein Podcast. Ja, wisst ja sicher, welchen ich meine. Von NDR Info, das tägliche Corona-Update. Und das ist, finde ich, so ein wunderbares Beispiel, was Podcasten eben kann. Und ich kann mir vorstellen, dass Herr Drosten wahrscheinlich noch kein großer Podcaster vorher war, das auch nicht unbedingt auf dem Schirm hatte. Aber ich finde es so toll, wie er mehrfach betont, wie gut er das findet, dass es eben so lange dauert, wie es dauert, und er in die Tiefe gehen kann, erklären kann, wie er mag und so weiter. Und ich habe da auch ein bisschen lachen müssen, wenn ich an diese Diskussionen denke, die es immer gibt bei der Veränderung im Podcast-Markt, wo es dann auch heißt, ja, Studien zeigen, Podcasts, die länger als 10 Minuten sind, sind zu lang und so, bla bla. Ja, also dieser Podcast Corona-Update ist eine ganz wunderbare Sache. Und da habe ich auch schon an diversen Stellen Werbung dafür gemacht und den weitergereicht. Auch meine Eltern hören den jeden Tag und haben den auch noch an andere Leute weitergereicht und so. Und das ist einfach eine ganz wunderbare Informationsquelle und zeigt eben, was Podcasten so kann.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Genau. Okay. Machen wir die Runde zu oder möchte noch jemand ein Schlusswort
ganz schön sprechen? Viel Input und Output.
Ja, das stimmt. Also viele Gedanken. Natürlich kein Persil, wie nennt man das? Ein Patentrezept, wie man jetzt mit der Situation umgeht oder wie man sie betrachten kann. Viele Gedanken, Anfänge, Hoffnung, Sorge, alles dabei. Ja, jeder muss eigentlich so ein bisschen für sich selber klarkriegen, wie die Verarbeitung dieser Eindrücke vonstatten gehen kann. Aber wir wünschen uns allen gegenseitig, dass wir aus dieser Situation heile und ohne großen Schaden herauskommen. Dankeschön für den Gedankenaustausch und Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss allerseits.
Tschüss. Auf Wiedersehen.
Nebensprechen ist ein privater und kostenloser Podcast von Ralf Meyer. Weitere Informationen zu diesem Format, das Impressum und die Kontaktmöglichkeiten findet ihr unter www.nebensprechen.de.